nochmal an dieser Stelle. Sehr geehrte Damen und Herren, ich eröffne hiermit die 58. Sitzung unseres Ausschusses und begrüße alle Anwesenden, die heute digital zugeschalteten Sachverständigen, unseren parlamentarischen Staatssekretär Herrn Barreis und natürlich alle Kollegen hier im Raum. Ich freue mich, dass Sie alle an unserer öffentlichen Anhörung teilnehmen, die sich heute mit den Auswirkungen von pandemiebedingten Veranstaltungsbeschränkungen und Verboten auf die Veranstaltungs- und natürlich auch auf die Tourismuswirtschaft befassen wird. Als Sachverständige begrüße ich namentlich ganz herzlich hier bei uns im Ausschuss Herrn Burhan Assous, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eventverbands. Grüße Sie. Herrn Axel Ballreich, den Vorsitzenden der Live-Musik-Kommission. Auch Sie ganz herzlich willkommen. Hallo. Frau Ingrid Hartges, die ja schon öfter bei uns hier in Sitzungen als Sachverständige war. Herzlich willkommen, Frau Hartges. Herrn Jörn Holtmeier, den Geschäftsführer des Ausstellungs- und Messeausschusses der Deutschen Wirtschaft e.V. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und Frau Ilona Jarabek, die Präsidentin des Europäischen Verbands der Veranstaltungszentren. Herzlich willkommen hier im Ausschuss. Und Herrn Albert Ritter, den Präsident des Deutschen Schaustellerbundes. Auch für Sie herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle vermissen, glaube ich, Messen, Volksfeste, Theater- und Konzertveranstaltungen und die Jüngeren von uns bestimmt auch die Clubbesuche. Und gerade jetzt zur Advents- und Weihnachtszeit werden vielen von uns auch die Weihnachtsmärkte fehlen. Aber das nur am Rande. Die pandemiebedingten Beschränkungen und Verbote treffen ja in ganz außerordentlichem Maße die Veranstaltungswirtschaft. Und uns als Touristiker hier interessieren natürlich neben den Informationen zur aktuellen Lage der Branche auch die Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft, insbesondere Hotellerie, Gastronomie im Einzugsgebiet der Veranstaltungsstandorte, die ja alle mit betroffen sind. Normal gibt es hier richtig viele gute, positive Synergieeffekte, aber im Moment, glaube ich, können wir davon nicht reden. Und deswegen bedanken wir uns schon mal im Vorfeld für die zugeschickten Informationen und freuen uns, dass Sie uns jetzt aber auch noch mal live einen kurzen Bericht erstatten werden. Ich weiß, dass Sie alle kurze Statements vorbereitet haben, mit denen wir in alphabetischer Reihenfolge einsteigen wollen. Und da wir natürlich auch gerne noch mitdiskutieren wollen, würde ich Sie bitten, dass wir die Eingangsstatements auf 5 Minuten beschränken. Und für die Erstellung des Protokolls wird auch eine Anhörung aufgenommen, einfach für, als Information auch für Sie. Entschuldigung, bitte. Das ist wahrscheinlich nur eine Rückkopplung. Die Technik wird sich darum kümmern, gehe ich davon aus. Also ich wiederhole noch mal ganz kurz. Für die Erstellung des Protokolls wird natürlich die Anhörung aufgenommen. Das für Sie zur Information. Und ich werde Sie jetzt alphabetisch aufrufen. Als erstes Herrn Assous, bitte schön, Sie haben das Wort. Ich freue mich auf Ihre Ausführungen.
Guten Tag, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte liebe Abgeordnete. Wir möchten uns erst einmal bedanken, dass wir vor diesem Gremium sprechen dürfen. Mein Name ist Burhan Assous, wie gesagt, ich bin der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Eventverbandes und wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder, die aus der gesamten Kultur- und Veranstaltungsindustrie kommen. Schmerzhaft mussten 1000 Unternehmen und Millionen Beschäftigte feststellen, dass weder auf Landes- noch auf bundespolitischer Ebene eine Lobby für diese große und vielfältige Branche vorhanden war. Das hat sich inzwischen durch den Einsatz von vielen Verbänden und Initiativen glücklicherweise ein wenig verbessert. Wir sprechen über 1,5 Millionen Beschäftigte in der Veranstaltungsbranche und 2,9 Millionen Beschäftigte in der Tourismusbranche. Deutschland zählt über 150 Millionen Teilnehmer allein in Business-Events pro Jahr. Mit einem Umsatz von rund 130 Milliarden Euro ist die Veranstaltungsbranche Deutschlands 6. größter Wirtschaftszweig und hat somit einen großen Einfluss auf die gesamte Wirtschaft, insbesondere auf Bereiche wie Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Durch die breite Vernetzung der Branche mit unterschiedlichsten Dienstleistern, Partnern und Zulieferern jeglicher Art von Veranstaltungen von immenser wirtschaftlicher Bedeutung. Schauen wir uns die Marktanteile an. 12% entfallen auf den Bereich der Freizeitevents, zu denen unter anderem Sport, Kultur und öffentliche Events zählen. Der größte Teil erfällt mit ca. 88% auf wirtschaftsbezogene Events wie Messen, Kongresse, Tagungen und Marketingveranstaltungen. Im weltweiten Vergleich belegt Deutschland Platz 1 als Messe sowie Platz 2 als Tagungsstandort. Deutschland ist die drittwichtigste Veranstaltungsdestination der Welt und einer der Weltmarktführer der Eventbranche. Großevents wie Olympia, die Fußball-WM oder der ESC werden maßgeblich von deutschen Unternehmen im Ausland umgesetzt. Unsere Messeveranstalter planen Messen im In- und Ausland. Deutsche Messebauer entwerfen und bauen Messeauftritte für in- und ausländische Unternehmen und Institutionen. Deutschland ist ebenfalls einer der größten Musical- und Kongressstandorte der Welt. Mit all diesen Punkten leisten wir einen erheblichen Beitrag, sowohl für den Incoming- als auch für den Outgoing-Tourismus. Besucher und Teilnehmer nutzen neben ihren Hauptreisezwecken viele touristische Leistungen wie Hotelübernachtung, Kultur- und Sightseeing-Angebote. Meine Damen und Herren, die einschneidenden Folgen der Pandemie machten auf ungeahnte Weise deutlich, wie dringend es ist, die Wichtigkeit der Kultur- und Veranstaltungsindustrie für die Wirtschaft herauszustellen. Unsere Branche liegt am Boden und befindet sich seit März noch immer im ersten Lockdown. Unsere Branche verzeichnet seit März dramatische Umsatzrückgänge von 60-100%. Hilfsprogramme wie Überbrückungshilfe 1 und 2 sowie die Novemberhilfe greifen nur in Teilen. Viele Betroffene fallen weiterhin durch das Raster. Wer beispielsweise zuerst die Novemberhilfe beantragt, läuft Gefahr, für Ü2 nicht mehr antragsberechtigt zu sein. Für Solo-Selbstständige, die 9 Monate keine Hilfen bekommen haben, ist die Neustarthilfe nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In der nahen Zukunft erwarten wir eine Insolvenzwelle, deren Ausmaß wir zum heutigen Tage noch gar nicht absehen können. Uns droht ein massiver Fachkräftemangel und der Verlust unserer weltweiten Vorreiterrolle, da viele Arbeitskräfte sich aufgrund einer massiven Existenznot neue Jobs suchen und die Branche wechseln müssen. Zu befürchten ist, dass sie nie wieder zurückkommen werden zur Branche. Berufsausbildungen finden pandemiebedingt kaum noch statt. Der Wegfall der wirtschaftsbezogenen Veranstaltungen hat eine direkte Auswirkung auf benachbarte Branchen wie zum Beispiel Tourismus und Gastronomie. Denn Hotels, Restaurants, Bus, Bahn und Flugverkehr und viele mehr leben von diesen Events. Auf dem Ihnen vorliegenden Chart sehen Sie die direkten Abhängigkeiten dieser Branchen. Allein in den Monaten März bis Mai 2020 verzeichnete der Tourismus fehlende Umsätze durch Tages- und Übernachtungsreisen in Höhe von ca. 35 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass der größte Teil dieser Reisen einen Event- und Veranstaltungsbezug hat. Wir sollten und wollen positiv in die Zukunft blicken, denn neben den wirtschaftlichen Auswirkungen sind die psychischen Folgen bereits jetzt schon immens. Wir müssen noch eine lange Zeit mit dem Virus leben. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Deshalb muss sich der Kultur- und Veranstaltungsbereich für die Zukunft neu aufstellen und umdenken. Diese Hausaufgaben haben bereits sehr viele Unternehmen gemacht. Es liegen verantwortungsvolle und kreative Hygienekonzepte bereit und technische Möglichkeiten wurden weiterentwickelt. Die Branche wird jedoch noch eine lange Zeit von staatlicher Unterstützung abhängig sein. Die Situation der Betroffenen zu verbessern, sind zielgerichtete, auf unsere Branche abgestimmte Maßnahmen nötig. Wir brauchen klare und einheitliche Regelungen, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Um der gesamten Kultur- und Veranstaltungsindustrie zu helfen, ist die Berücksichtigung jeglicher Eventformate erforderlich. Denn Fakt ist, auch wenn Business-Events rein theoretisch stattfinden dürften, verzeichnen wir hier die größten Umsatzeinbußen. Als Global Player sollten Umsätze, deren Leistungen im Ausland erbracht worden sind, für die Antragstellung berücksichtigt werden. Ebenso wie Umsätze, deren Leistungen in Deutschland erbracht wurden, aber im Ausland fakturiert sind und somit unter das Reverse-Charge-Verfahren fallen. Wir brauchen dringend die Einführung eines Unternehmerlohns und eine stärkere Berücksichtigung der hohen Anzahlen an Solo-Selbstständigen in unserer Branche, die bei den bisherigen Hilfen durch das Raster gefallen sind. Denn Hartz IV ist für uns keine Alternative. Wir fordern flexiblere Lösungen für die Kurzarbeit, damit Mitarbeiter kurzfristig an der Planung von Zukunftsprojekten mitwirken können. Finanzielle Hilfspakete müssen langfristiger aufgelegt werden, um der Branche eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Wir benötigen ein bundesweites Konzept für einen Restart sowie Subventionen für die Umsetzung von hohen Hygienestandards und digitalen Eventformaten. Für die Erarbeitung dieser Lösungen stehen wir gern zur Verfügung, denn wir wollen nicht nur fordern, sondern aktiv unterstützen. Lass mich zum Schluss noch eins sagen. Die Kultur- und Veranstaltungsbranche ist systemrelevant und trägt in bedeutender Weise zu unserer kulturellen Lebensqualität bei. Die Gesundheit der Bevölkerung hat auch für uns alleroberste Priorität, denn unser Wirtschaftszweig trägt alle Maßnahmen von Anfang an verantwortungsvoll mit. Aber sobald die Inzidenzzahlen fallen, müssen professionell geplante Veranstaltungen sowohl im Freizeit- als auch im Wirtschaftsbereich sowie die damit verbundenen Reisen wieder ermöglicht und gefördert werden. Die Veranstaltungs- und Tourismuswirtschaft, welche eine Schlüsselposition in der Welt einnimmt, muss dringend wieder angekurbelt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank, Herr Assous, für Ihre Einblicke. Dann darf ich als nächstes das Wort an Herrn Ballreich weiterreichen. Bitte schön. Herr Ballreich, sind Sie in der Videoschalte?
Wir hören Sie jetzt.
Hören Sie nicht.
Sie verstehen uns
nicht gerade.
Okay, dann nochmal die Bitte an die Technik. Ist es jetzt besser? Können Sie
mich verstehen? Können den Sitzungsleiter verstehen.
Also Sie können mich verstehen oder Sie können mich nicht verstehen?
Hallo, hallo.
Sieht eher schlecht aus.
Jetzt sehen wir auch nichts mehr.
Ja, sind wir unter uns.
Blackout. Ja.
Aber jetzt hören Sie mich wenigstens, weil eben ging mein Ton nicht. Aber also, Sie hören mich jetzt.
Wir hören alles. Die Dame können wir hören, ja. Nur so, hallo nicht. Berlin, bitte melden, wir hören Sie nicht.
Berlin ist vollzählig anwesend. Hören Sie uns?
Test Berlin 1, ist 2, durchaus 3. Ein bisschen vertreten, wenn ich mal an die Ruhr- und Aumer denke, aber der Deutsche Bundestag leider nicht.
Ja.
Naja, ein MdB ist auch noch drin. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen.
Nee, aber
der MdB, Vielleicht hat der MdB ja einen Zugang über Telefon, dann mal bei der Zentrale anzurufen.
Ich habe das schon gemeldet. Ich habe das schon gemeldet.
Danke, das ist sehr freundlich.
Wir sind überzeugt, dass der Herr Junge uns gut vertreten wird, Frau Hiller oben, ja? Wir bauen da jetzt drauf.
Ja.
Ja. Hören Sie uns mit
jetzt wieder? Jetzt wieder.
Hören Sie uns? Test 1, 2, 3.
Ja, jetzt hört
ihr es. Ah, wunderbar. Herr Junge, wir haben schon auf Sie gezählt, dass Sie uns im Notfall als Ausschuss auch gut vertreten. Aber jetzt sind wir alle wieder da. Dann bedanken wir uns. Und ich frage nochmal, ist denn der Herr Ballreich auch in der Schalte anwesend?
Ja, ich bin in der Schalte anwesend und ich kann gerne kurz
referieren. Wunderbar, dann haben Sie das Wort. Ich danke Ihnen. Bitte schön.
Herr Vorsitzender, sehr verehrte Abgeordnete, ich bin Axel Ballreich, der erste Vorsitzende der LiveCom. Wir sind der Verband der Musikspielstätten, Clubs und Festivals in Deutschland mit über 600 Mitgliedern, die wir vertreten. Da es hier ja um den Tourismusausschuss geht, habe ich einige ganz brandneue Zahlen zusammengesucht, denn es gibt, wissen vielleicht einige von Ihnen ja, eine neue Musikwirtschaftsstudie demnächst. Und da habe ich sehr interessante Zahlen zum Thema. Tatsächlich gibt es ja 40 Millionen Übernachtungen im Jahr 2019 von insgesamt knapp 600 Millionen Übernachtungen in Deutschland. Die entfallen auf sogenannte Musik- und Eventreisen. Diese sind von ein bis viele Tage lang und haben einen durchschnittlichen Verbrauch pro Person von 140 bis 160 Euro pro Kopf, stellen also im Vergleich zum normalen Tourismus sogar, wird da mehr Geld ausgegeben. In Großstädten ist das nochmal mehr, da geht es hoch auf 210 Euro pro Kopf pro Tag. Die Durchschnittslänge dieser Reisen ist 2,6 Tage und es sind durchschnittlich 2,4 Personen dran beteiligt. Insgesamt handelt es sich um 6,5 Millionen Musik- und Kulturreisen. Das schließt jetzt Events, das schließt Konzerte, das schließt auch Clubbesuche, alles Mögliche ein natürlich. Von denen 5,7 Millionen bis zu 3 Tage dauern und 0,8 Millionen sogar 4 Tage oder länger. Und selbst bei Eintagesreisen zu kulturellen Events ist es so, da werden durchschnittlich dann auch nochmal in der lokalen Wirtschaft zwischen 20 und 50 Euro ausgegeben pro Besucher. Und insgesamt kommt man da allein in diesem Bereich auf ein Volumen von ungefähr 13 Milliarden im Jahr 2019. Das ist gegenüber dem Jahr 2014, also 5 Jahre vorher, eine Steigerung von 3,3 Milliarden. Was ich damit sagen will, ist, das war ein sehr florierender Bereich, in dem sich Kultur und Tourismus quasi getroffen haben. Als Beispiel wollen wir da mal die Stadt Berlin nehmen. Da wird ja allein im Clubbereich ein Umsatz von einer Viertelmilliarde Euro im Jahr gemacht. Und das verteilt sich auch relativ regelmäßig auf ungefähr die Hälfte der Gelder werden in den gastronomischen Betrieben, in den Clubs, in den Konzertsälen und sonst wo gelassen und die andere Hälfte wird tatsächlich für anderweitige Güter und Dienstleistungen ausgegeben. Das heißt, da ist also ein enormer Mitnahmeeffekt. Wir reden da zum Beispiel nur am Beispiel Berlin von 3 Millionen Touristen. Das ist ein Viertel der gesamten Touristen, die nach Berlin kommen. Die kommen wegen Clubs, wegen Partys, wegen Konzerten. Das ist ein immenses Potenzial. Und auch da ist die Reisedauer, das ist jetzt wieder eine andere Untersuchung, aber die belegt, dass die erste wahrscheinlich auch stimmt, weil die beide vergleichbare Zahlen haben. Die kommen auf eine durchschnittliche Reisedauer von 2,4 Tagen und auf einen durchschnittlichen Verbrauch tatsächlich von 205 Euro pro Tag und Person. Also wir reden hier von einem ganz immensen, wichtigen Wirtschaftsfaktor, ganz abgesehen von den kulturellen Effekten, die natürlich durch den Besuch von Konzerten, von Partys, von Clubs und so weiter vermittelt werden. Ganz wichtig natürlich auch die Image-Effekte, gerade in den Großstädten Hamburg und Berlin können das natürlich am besten belegen, weil die haben aus diesen ein regelrechtes Geschäftsmodell gemacht. Diese beiden Städte leben sehr gut davon, dass sie Party-Hotspots sind, dass sie Club-Hotspots sind, dass da auch viele Konzerte stattfinden, auch natürlich Festivals in der Umgebung und so weiter. Insgesamt reden wir jetzt wieder auf die Stadt Berlin bezogen von einem Umsatz, der sich ungefähr um 1,5 Milliarden allein in der Stadt Berlin im Jahr bewegt.
Da ist dann Logistik, Gastro, Transport und sonstige Ausgaben mal hochgerechnet. Das ist also eine immense Summe und es handelt sich hier auch um einen Bereich, wo 10.000 Leute beschäftigt sind. Da rede ich jetzt nur von dem Clubbereich, da rede ich nicht vom normalen Eventbereich, nicht vom Hallenkonzert und so weiter, das natürlich da noch dazu kommt. Gut, dieser Bereich, und jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner Ausführungen, ist natürlich seit dem Märztermin, also 10., 12., 13. März, komplett heruntergefahren. Wir haben Umsatzeinbußen von 95% bis 100%. Einige wenige Clubs haben ein Open-Air-Programm machen können im Sommer. Der Sommer war ja Gott sei Dank relativ gut. Diese Clubs kommen unter Umständen mit einer 80%igen Umsatz, mit einem 80%igen Umsatzrückgang weg. Die anderen erwischt es alle mit weit über 90%. Es ist völlig klar, dass das kein Betrieb, egal wie gesund er vorher war, länger ohne Hilfen überleben kann. Das muss man einfach mal ganz klar sagen, weil wir waren die Ersten, die geschlossen wurden. Logischerweise, weil unser Geschäftsmodell hat auf Enge, auf Schwitzen, auf Zusammenhalt beruht und nicht auf Sitzen und weit entfernt sein und Abstand. Und die AHA-Regeln sind dann natürlich keineswegs geeignet, um einen Clubbesuch zu beschreiben. Das ist völlig klar. Und deswegen werden wir auch die Letzten sein, die wahrscheinlich in einer noch nicht näher bestimmbaren Zukunft wieder in den Normalbetrieb werden hochschalten können. Daher sind wir angewiesen auf Überbrückungshilfen, auf die Neustartprogramme, auf ähnliche Geschichten. Einige dieser Sachen haben sich als recht praktikabel erwiesen. Andere Programme sind nicht ganz so gut geeignet. Aber insgesamt benötigen wir vor allem natürlich auch eine Perspektive. Das heißt, diese immer 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen weiter Sperrungen sind für uns tödlich, weil wir da gar nichts planen können. Wir können ja nicht einmal die Auftritte planen, die wir durch staatliche Programme finanziert bekommen. Wir müssen die 3-mal, 4-mal, 5-mal verlegen. Das ist eine große Problematik. Und es ist halt insgesamt für uns auch wichtig, wenn dann die Impfungen einsetzen, hoffentlich bald, und wenn es auch entsprechend gute Schnelltests gibt, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, mit diesen Schnelltests zum Beispiel zu operieren und zum Beispiel Zeiträume freizuschalten von 24 Stunden für die Leute, die einen entsprechenden Schnelltest gemacht haben, um zum Beispiel Besuche in Clubs oder Ähnliches wieder zu ermöglichen. Das sind Geschichten, die sind jetzt natürlich im Zuge der zweiten Pandemiewelle weit weg von uns, das wissen wir auch. Wir sind keine irrealen Querdenkerspinner, aber wir wissen auch, dass es irgendwann mal weitergehen muss und dann müssen wir die sein, die diese Möglichkeiten bekommen, mit diesen Testverfahren zu arbeiten und im Zuge einer allgemeinen weitergehenden Durchimpfung der Bevölkerung, wie weit die dann auch immer gehen wird, sollte das dann wieder einen einigermaßen regulären Betrieb, hoffe ich, zumindest im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres ermöglichen. Und da möchte ich auch alle Abgeordneten bitten, uns auch da zu unterstützen und diese Geschichten, die wir da vorhaben, also mit Testungen und so weiter, dass die eben auch von der Politik sowohl auf Bundesebene als auch natürlich auf Landes- und auf regionaler Ebene, dass die wohlwollend angehört werden, zusammen mit unseren Hygiene- und Sicherheitskonzepten, die wir eh schon alle in der Schublade haben und zum Teil ja auch schon im Sommer ausprobiert haben, meistens erfolgreich, so wie in unserem eigenen Fall. Ich betreibe ja auch 2 Clubs, da gab es nie irgendein Problem. Und jetzt möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön, Herr Ballreich. Dann darf ich als Nächstes das Wort an Frau Hartges erteilen. Bitte schön.
Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Abgeordnete. Zunächst möchte ich mich auch ganz herzlich für Ihre stetigen Anrufe, Ihr Interesse bedanken. Die Situation ist in der Tat dramatisch, auch in unserer Branche. Meine Vorredner haben bereits deutlich gemacht, dass wir alle in einem Boot sitzen. Die Branchen, die für Lebensfreude, Kultur, Unterhaltung, Lebensqualität stehen, für das gesellschaftliche Miteinander, sind heftig getroffen in dieser Corona-Krise. Wir haben von März bis Ende November einen durchschnittlichen Umsatzrückgang von -41%. Dahinter verbergen sich aber abertausende dramatische Einzelschicksale, Clubs, Diskotheken, die noch gar keine Umsätze seit März erwirtschaftet haben, Event-Caterer, für die das Gleiche gilt, und die städtischen Betriebe, die Stadthotels, aber dort auch die Gastronomiebetriebe. Dort fehlen die Touristen, die Veranstaltungen, die Messen. Da ist die Situation auch besonders dramatisch. Kurzarbeit hat uns sehr geholfen. Das Kurzarbeitergeld, will nur mal eine Zahl nennen, für den April ist für fast 700.000 Menschen Kurzarbeit abgerechnet worden. Uns bereitet insgesamt die Mitarbeitersituation natürlich große Sorgen. Wandern die Mitarbeiter ab? Wie können wir sie halten? Also irgendwann geht es ja auch hoffentlich weiter. Und das wird eine riesige Herausforderung sein. Dramatisch sind die Rückgänge bei den Ausbildungsverträgen. Also hier befürchten wir ein Minus von mehr als 20%, wie erste Umfragen deutlich machen. Was wichtig und gut war, denke ich, dass es im Frühjahr die Soforthilfen gegeben hat. Dort sind über alle Branchen hinweg, wie Ihnen bekannt ist, 14 Milliarden Euro ausgekehrt worden. Auf meine Branche entfällt ungefähr 10%. Überbrückungshilfe 1, da liegen Ihnen ja auch die Zahlen vor. 1,4 Milliarden sind dort beantragt und bewilligt worden. Mir wurde gesagt, 27% der Anträge kamen aus meiner Branche. Also nur um das mal einzuordnen, was die Branche bis jetzt an Hilfe bekommen hat. Wir sind dankbar dafür, dass die Überbrückungshilfe 2 schon verbessert wurde und auch für die Überbrückungshilfe 3 ab Januar signifikante Verbesserungen in Aussicht gestellt sind. Was wir allerdings jetzt im November erleben, ist schon bitter. Wir sind geschlossen seit November. Die Infektionszahlen gehen nicht wirklich runter. Sie stabilisieren sich. Und ja, wie man seit dem Wochenende weiß, ist ja auch die weitere Schließung bis 20. Dezember beschlossene Sache, möglicherweise den ganzen Dezember. Das werden wir heute Abend ja genauer wissen. Also wir haben eine wirklich dramatische Situation. Es war gut und konsequent, dass die Bundesminister Scholz und Altmaier am 28. Oktober die Entschädigung für die finanziellen Ausfälle zugesagt haben. Das hatten wir auch im Vorfeld eingefordert, weil es ist ja ganz offensichtlich so, dass auch insbesondere, ja, um die allgemeine Wirtschaft aufrechtzuerhalten, dort keinen großen Lockdown zu bekommen, die Schulen geöffnet zu halten, wird unsere Branche geschlossen, kriegt ein Berufsverbot und diese Sonderopferrolle gilt es zu entschädigen. Da sind wir dankbar für die Zusagen der Novemberhilfen und wie es sich ja auch abzeichnet, die Ministerpräsidenten haben sich ja da auch schon festgelegt, sollen die Novemberhilfen im Dezember fortgeführt werden. Wir sind dankbar für die Zusagen, allerdings will ich nicht verschweigen, dass in der Branche inzwischen ein unglaublicher Frust herrscht, dass eben hier noch keine Anträge gestellt werden können. Aber ich habe gerade vor 10 Minuten die Information bekommen, dass seit heute Nachmittag Anträge auf Novemberhilfe gestellt werden können. Die FAQs sind auch diese Nacht veröffentlicht worden. Wir haben darüber schon informiert. Also jetzt kommt Bewegung rein, wobei auch noch viele Detailfragen zu den Novemberhilfen offen sind. Da will ich Sie jetzt nicht im Detail mit behelligen. Viele Fragen, die wir gestellt haben seit Anfang November, sind zufriedenstellend beantwortet worden. Aber wir haben natürlich Verwerfungen bei Mischbetrieben, verbundenen Unternehmen. Und die großen Arbeitgeber der Branche wissen noch immer nicht, wann kommt die Novemberhilfe plus, weil es ja explizit zugesagt worden, dass für alle Unternehmen die Hilfen im November kommen. Und da warten wir eben hier auf das Antragsverfahren bei der EU-Kommission. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die November-Dezember-Hilfen kommen, dass die Betriebe hier eine Überlebensperspektive haben. Das ist die finanzielle Seite, aber ich darf mich da auch den Vorrednern anschließen. Mental, psychologisch sind die Unternehmer schon sehr frustriert. Das sind Unternehmer, die sonst 7 Tage die Woche arbeiten, auf 12, 14 Stunden im Betrieb sind mit ihren Familien, mit ihren Mitarbeitern. Ihnen fällt die Decke auf den Kopf, die wollen arbeiten und verlangen natürlich auch eine Perspektive. Wir haben immer gesagt, wir akzeptieren alle notwendigen Maßnahmen. Sie müssen begründet sein und klar, die Inzidenzwerte sind im Moment zu hoch, aber es muss eben geschaut werden, dass schnellstmöglich der Impfstoff da ist in ausreichendem Umfang, Schnelltests auch einfacher ermöglicht werden und sonstige digitale Lösungen also besser nutzbar gemacht werden, auch für die Gesundheitsämter. Ich glaube, dann kriegt man die Lage auch besser in den Griff. Abschließend vielleicht ganz kurz, was wünschen wir uns sonst noch? Das betrifft einmal das Thema Mieten und Pachten. Hier haben wir nach wie vor eine sehr unbefriedigende Situation. Wir haben uns sehr gefreut zu hören, dass Bundesministerin Lambrecht jetzt eine Initiative starten will. Wir hatten dazu auch Gespräche mit den Vorsitzenden der AG Recht, Herrn Dr. Lutschak und Herrn Dr. Fechner, die sehr konstruktiv waren, weil wir brauchen einfach eine Klarstellung, dass die Covid-19-Pandemie eine erhebliche Störung der Geschäftsgrundlage darstellt. Im Frühjahr ist gesagt worden, im Kontext mit den Stundungsregelungen und Kündigungsschutz, dass die Verpflichtung zur Zahlung des Mietzinses im Grundsatz bestehen bleibt. Gleiches gilt für Pachtverhältnisse. Das hat leider auch schon bei einigen Gerichten zu sehr unbefriedigenden Aussagen geführt, also der Gestalt, dass ja trotz der Situation die Verpflichtung zur Zahlung des Mietzinses fortbesteht. Und das kann es ja nicht sein, dass durch diese Gesetzgebung aus dem Frühjahr das Pendel hier zugunsten der Verpächterseite ausschlägt. Wohlgemerkt, es gibt kleine Verpächter, die sind teilweise entgegengekommen ihren Pächtern, aber große Immobilienfonds, da gibt es überhaupt kein Entgegenkommen. Und es kann nicht sein, dass hier die gesamte Immobilienwirtschaft, die großen, ohne eine angemessene Risikobeteiligung dastehen. Wir sagen, nicht nichts bezahlen, aber es muss einfach eine angemessene und faire Risikoverteilung geben. Und das sieht ja das Instrument des Wegfalls der Geschäftsgrundlage bzw. der Störung vor. Weitere Bitte nochmal intensiv zu prüfen, inwieweit die Ausbildungsförderung verbessert werden kann. Unsere Betriebe schaffen es nicht, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Die großen Unternehmen kriegen überhaupt keine Förderung für die Ausbildungsplätze, die sie in erheblichem Umfang schaffen. Und jetzt auch während der Schließzeit versuchen, Unterricht zu organisieren. Das ist alles nicht einfach und da wünschen wir uns eine stärkere Unterstützung und Berücksichtigung einer der größten hauptbetroffenen Branchen. Ja, dabei will ich es einfach jetzt mal bewenden lassen an der Stelle. Wir haben natürlich noch weitere Wünsche. Ich bedanke mich für Ihr offenes Ohr und unterstützen Sie bitte alles, damit diese Branche eine Perspektive hat und die Unternehmer wieder Mut schöpfen können. Da wäre ich Ihnen sehr, sehr verbunden und mache aktuell November-Dezember-Hilfe laufen, dass das Vertrauen der Unternehmen hier nicht erschüttert wird, sondern sie Hoffnung schöpfen können, dass sie zumindest hier finanziell über die Runden kommen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Hartges. Dankeschön. Dann als nächstes darf ich das Wort Herrn Holtmeier erteilen. Bitte sehr.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Abgeordnete, lieber Herr Bareis, vielen Dank für die Einladung. Ich würde ganz gerne noch mal aus Sicht der deutschen Messewirtschaft kurz was zu diesem Jahr sagen und wo gerade unsere größten Punkte sind. Für uns ist es definitiv das katastrophalste Jahr. Das muss man einfach jetzt schon festhalten. Sie wissen aus vorherigen Gesprächen, wir sind sonst Messestandort Nummer 1 weltweit. 2/3 aller nationalen und internationalen Leitmessen finden bei uns im Land statt. Über 10 Millionen Besucher kommen dort jedes Jahr, viele Hunderttausende Aussteller. Gerade die deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen profitieren immens davon, dass die Branchenleitschauen der Welt ihrer jeweiligen Branche in Deutschland stattfinden. Das findet alles nicht statt gerade. Über 75% aller Messen sind abgesagt oder verschoben worden in diesem Jahr. Und gemeinsam mit dem IFO-Institut haben wir ja in der Vergangenheit immer berechnet, was ist unser volkswirtschaftlicher Fußabdruck. Der bezieht sich auf ca. 28 Milliarden Euro und davon sind in diesem Jahr 22 Milliarden Euro unwiederbringlich hinfort. Das beinhaltet auch die Aktivitäten von Messebauern, von lokalem Handwerk, von Hotellerie und Gastronomie. Frau Hartges hat da gerade darauf hingewiesen. Also das ist einfach ein gravierender Einschnitt. Und wir beschäftigen ungefähr 231.000 Beschäftigte in unserem Land. Und wenn man das einfach hochrechnet, müssen wir festhalten, über 185.000 Arbeitsplätze von diesen 231.000 sind gerade akut gefährdet. Und was sich in diesen Zahlen eben halt noch nicht widerspiegelt, ist natürlich, dass wenn ein Marktplatz nicht öffnen darf, wenn er nicht stattfindet, dann entgehen natürlich Geschäfte, dann findet keine Geschäftsanbahnung statt. Und dann gibt es natürlich auch kein Geschäft, was natürlich gerade jetzt mit Blick auf die konjunkturelle Erholung auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll wäre, gerade für uns als Export- und Industrienation. Und daher kann ich da eigentlich auch nur bitten, hier wirklich mit einem sorgsamen Auge bei den nächsten Entscheidungen draufzuschauen, dass wir diesen Wettbewerbsvorteil, Messestandort Nummer 1 zu haben, starker Messestandort in der Welt zu sein, auch weiter sein werden und weiter haben werden. Bund und Länder haben richtigerweise Anfang Mai entschieden, dass Messen ein eigenes Veranstaltungsformat sind. Die Gewerbeordnung definiert auch in § 64, 65 ganz klar, was Ausstellungen und Messen sind. Also eine klare Abgrenzung zu anderen Veranstaltungsformaten ist gegeben. Und Messen sind B2B, sind Business, sind Geschäftszweck und sind keine Freizeitgestaltung. Und das ist für uns gerade auch ein wichtiger Punkt. Und da habe ich auch wirklich die herzliche Bitte an Sie alle. Am 28.10. die Bund-Länder-Beschlüsse gruppieren Messen in den Bereich der Freizeitgestaltung ein. Keiner von uns hatte die Erwartung, dass wenn im November hier Einrichtungen zu schließen sind, dass wir dort außen vor bleiben. Aber die Assoziation mit Einrichtungen und Institutionen der Freizeitgestaltung sendet einfach ein verheerendes Signal. Und zwar auch ins Ausland, zu den ausländischen Ausstellern, weil die dann eine Assoziation bilden, okay, Messen sind auf einmal in Wahrnehmung der deutschen Politik in einer Linie mit Spielbanken und anderen Aktivitäten zu sehen. Das führt automatisch zu einer Prognose, wann dann auch wieder solche Einrichtungen ans Netz gehen. Und ich denke, wir sind uns doch eigentlich alle einig, dass wir diese Marktplätze für unsere Unternehmen auch möglichst zügig wieder ans Netz bringen wollen. Ich meine, einige von Ihnen konnten sich im September bei den Veranstaltungen, die stattgefunden haben, selbst ein deutliches Bild davon machen, Hygiene-Sicherheitskonzepte funktionieren. Es ist keine Verstärkung des Infektionsgeschehens zu beobachten. Und wir sollten auch gerade den kleinen und mittelständischen Unternehmen ihre Möglichkeit geben, diese Marktplätze zu nutzen. Also von daher mein Appell sowohl an den Herrn Staatssekretär als auch an die Mitglieder des Ausschusses, bitte setzen Sie sich dafür ein, dass in den nächsten Beschlüssen von Bund und Ländern klar bei Veranstaltungsformaten differenziert wird. Messen sind keine Freizeiteinrichtung. Ein anderer Punkt, der uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema der Planbarkeit. Diese 14-tägigen Rhythmen, da habe ich vollstes Verständnis für, das ist eine dynamische Situation. Aber gerade Investitionsgütermessen, gerade Messen mit Blick auf B2B sind eben halt sehr vorbereitungsintensiv. Und die Entscheidungen, die wir heute treffen, haben schon starke Auswirkungen aufs erste und aufs zweite Quartal. Es gibt sogar einige Messen im Investitionsgüterbereich, die aufgrund der unklaren Situation jetzt schon ins Jahr 2022 verschoben worden sind. Und das sollten wir versuchen, soweit es geht, zu verhindern. Und deshalb wären auch wirklich Horizonte, Zeithorizonte, die über diesen 14-tägigen Rhythmus hinausgehen, sehr, sehr wertvoll für alle Beteiligten. Letzter Punkt von meiner Seite ist das Thema der Hilfen. Die Novemberhilfen, die bringen nur ganz bedingt den Akteuren im Ökosystem Messe etwas. Das liegt daran, ich hatte gerade von längeren Vorlauf- und Planungszeiten gesprochen, nicht alle Umsätze einer Veranstaltung finden auch in dem Monat statt, wo die Veranstaltung stattfindet, sondern sie sind vor- und nachgelagert. Das zieht sich teilweise über Wochen und über Monate. Und deshalb, davon profitieren gerade auch private Messeveranstalter, Messebauer in dem Umfang nicht, wie das zu wünschen wäre in einer Branche, die auch mit 80% Umsatzrückgang zu kämpfen hat, sondern hier wäre es wirklich sehr sinnvoll, auf Jahresdurchschnitt zu gehen und dann einen Zwölftel anzulegen. Das wäre wesentlich hilfreicher und würde diejenigen unterstützen. Das in aller Kürze von meiner Seite. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass ich hier heute sprechen durfte.
Vielen herzlichen Dank, Herr Holtmeier. Dann darf ich als nächstes Frau Jarabeck das Wort erteilen. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Abgeordnete, erstmal vielen Dank für die erneute Einladung in Ihren Ausschuss. Und ich muss an erster Stelle auch noch mal sagen, wir als Verband bedanken uns auch sehr, dass sozusagen die Notlage der Veranstaltungswirtschaft wirklich wahrgenommen wird und bereits ein Dialog begonnen worden ist. Ich spreche jetzt hier natürlich als Präsidentin des EVVC, des Europäischen Verbandes der Veranstaltungszentren, aber ich tue das auch durchaus im Namen des Forum Veranstaltungswirtschaft, wo sehr viele wichtige Verbände, die in dieser Branche tätig sind, sich zusammengetan haben, weil wir durchaus alle in einem Boot sitzen und natürlich ähnliche bis gleiche Forderungen und Wünsche und Bedürfnisse haben. Es ist auch schon viel erreicht worden. Dafür bedanken wir uns sehr ausdrücklich. Einige Hilfen sind angekommen, aber bei Weitem noch nicht ausreichend. Und auch an Dialog, glaube ich, muss es noch intensiviert werden. Ein kleines Beispiel von den 24 Milliarden bereitgestellten Hilfen sind nur etwa 1,5 Milliarden abgerufen worden, was ja schon zeigt, dass da doch etliche nicht berücksichtigt wurden, dass vielleicht da im System noch nachgebessert werden muss. Und insofern haben wir auch einen Vorschlag unterbreitet eines Sondertitels für jetzt die Überbrückungshilfe 3. Die haben wir ja in unserer Stellungnahme auch sehr ausführlich dargelegt, weil ich wiederhole mich da auch und die Vorredner haben es auch schon gesagt, seit März ist unsere Branche wirklich nahezu stillgelegt. Wir haben Umsatzeinbußen bis zu 100% und das bei einem Gesamtumsatz von eigentlich 130 Milliarden und gut einer Million Beschäftigten. Also an sich sind wir ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ich möchte aber auch auf die fehlenden Besucher hinweisen an dieser Stelle. Wenn wir nur an 2019 zurückdenken, an die Erhebung unseres Verbandes zusammen mit anderen, wo wir auf 423 Millionen Besucherinnen und Besucher gekommen sind für das ganze Jahr an Veranstaltungen, kann man sich gut ausmalen, wo überall Nöte entstanden sind. Wie gesagt, zu den Hilfen kann man die in zwei Gruppen einteilen. Das eine sind hauptsächlich Finanzhilfen, die zum Beispiel die Antragsberechtigung für alle Betroffenen. Da freuen gerade wir uns als auch meist Vertreter der öffentlichen Häuser uns sehr, dass diese zum ersten Mal auch mit Berücksichtigung gefunden haben. Aber ganz wichtig, das ist auch eben schon angeklungen, ist für uns auch eine Wiederanlaufstrategie. Also ich glaube, da müssen wir noch sehr vermehrt in die Diskussion treten, weil wir müssen planen, wir müssen eben bereitstehen, was wir sicherlich tun können, wenn es dann hoffentlich irgendwann wieder losgehen kann. Und als Vertreterin eben von etwa 650 Locations aller Größenordnung möchte ich jetzt mal doch nochmal einen Blick auf die überwiegend kommunalen, aber durchaus auch privaten Veranstaltungszentren legen, die bislang eigentlich in keinem Hilfspaket wirklich integriert gewesen sind, bis auf die Möglichkeit der Kurzarbeit, die uns auch schon sehr, sehr geholfen hat. Aber jetzt zum ersten Mal in der Novemberhilfe ist es wohl möglich, dass auch die öffentlichen Häuser also Unterstützung bekommen können. Und Veranstaltungszentren sind natürlich aufwendig, aber sie sind sehr gewinnbringend, das möchte ich nochmal betonen, für jede Kommune und die Region, weil die Häuser sind wichtige Scharnier und haben auch eine wichtige Multiplikatorfunktion im gesamten Wirtschafts- und Veranstaltungskreislauf. Und das ist heute hier auch schon mehrfach angedeutet worden. Eine Veranstaltung ist nicht ein kleiner ein kleiner Bereich, sondern ist einfach vielfältig vernetzt und es sind unglaublich viele Beteiligte in einem Vorgang einer einzigen Veranstaltung. Und diese enormen Wertschöpfungseffekte der Veranstaltungshäuser sind eben auch ein unverzichtbarer Motor für weite Bereiche der lokalen Wirtschaft natürlich und vor allen Dingen für den Tourismus, für die Orte, die hauptsächlich auch von Tourismus geprägt sind. Und da komme ich nochmal auf die angesprochenen Besucherzahlen, die fehlen. Ja, das sind genau die, die eben nicht reisen, die nicht in Hotels übernachten, die nicht irgendwo essen gehen, einkaufen gehen, die in der Region Geld lassen. Aber neben diesen wirtschaftlichen Effekten möchte ich auch noch auf etwas hinweisen, was auch schon angeklungen ist bei meinen Vorrednern, nämlich den Einfluss der Schließung auf die Kultur und die gesamte Gesellschaft. Die müssen an sich auch als gravierend angesehen werden. Also hier entstehen Schäden, die aktuell natürlich auch noch nicht in Euro zu beziffern sind, aber bei andauernder Pandemie sicherlich erheblich sein dürften. Und alle Kulturveranstaltungen braucht es sicherlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und insofern bin ich auch da zu sagen, gerade dieser Bereich ist wirklich auch systemrelevant und muss jetzt unterstützt werden. Am Ende benötigen die Kommunen auch in 21 noch weiter Unterstützung und sicherlich auch seitens des Bundes, weil kommunale und länderspezifische Hilfen dann nicht mehr ausreichen werden. Möchte ich auch noch hinweisen, dass es unter, knüpfe ich an Herrn Holtmeier, im neuen Infektionsschutzgesetz wird es sehr klar, da wird relativ unsystematisch und unbestimmt aus unserer Perspektive, werden dort Einrichtungen und Tätigkeiten zusammengefasst. Also da wünschen wir uns natürlich gerade vor dem Hinblick auf eine Wiederanlaufstrategie eine sehr viel differenziertere Betrachtung, weil nämlich hier beispielsweise Kultureinrichtungen wie ein Konzerthaus auch zusammenfallen mit Freizeiteinrichtungen oder einem Schwimmbad und wir möchten hier gar nicht die einzelnen Bereiche gegeneinander ausspielen. Aber ich glaube, es ist relativ offenkundig, dass wir gerade bei einer Wiederanlaufstrategie aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen da sehr viel differenzierter herangehen müssen. Insofern denken wir, auch da muss nochmal nachgebessert werden, dass wir da zu einer differenzierten Betrachtung kommen. Ja, das in aller Kürze. Ich freue mich auf den Austausch. Lassen Sie gerne uns auch weiterhin in diesem Dialog bleiben. Unser Verband steht gerne bereit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Jarabek, und dann darf ich Herrn Ritter vom Schaustellerbund das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Ritter.
Ja, herzlichen Dank an die Mitglieder des Tourismusausschusses. Wir sind ja seit Jahrzehnten, ist das ja unser Ausschuss als Schausteller, weil da die größte Schnittmenge der Probleme meist diskutiert wird. Und auch besonderen Gruß und Dank an den Staatssekretär Barreis, der sich in den letzten Wochen und Monaten ja in besonderer Art und Weise für uns eingesetzt hat. Kleine Vorbemerkung zu den Abgrenzungen der einzelnen Branchen beim Wiederhochfahren. Kommt mir so ein bisschen vor wie die Diskussion zwischen E- und U-Musik. Also da sollten wir nicht versuchen, uns gegenseitig zu übertrumpfen. Uns allen sollte der alte Spruch gelten, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Alles andere, was auch im Freizeitbereich läuft, ist sehr wichtig für die Psyche, für die Volksgesundheit. Und von daher sollten wir da auf Hygienekonzepte und anderes setzen und nicht auf die Differenzierung der einzelnen Branchen und da an Lösungen arbeiten. In dem Zusammenhang darf ich erinnern, dass der große Faktor neben AHA, der jetzt immer ja genannt wird, L, ja gerade in unserem Bereich besonders ja so schon gepflegt wird, denn Kirmes und Weihnachtsmarkt ist grundsätzlich immer draußen. Und wenn dann in Veranstaltungshallen oder Gastronomie, könnten wir dann auch anfangen aufzuzählen mit Lufttauschern, dann gesagt wird, wir können die Außenluft nach innen holen und deswegen öffnen, könnten wir ja auch sagen, wir sind sowieso draußen und eine bessere Luft wie draußen können wir nicht nach drinnen bekommen. Also lasst uns da bitte als Branchen zusammenbleiben und insgesamt fürs Hochfahren mit den entsprechenden Hygienekonzepten dann werben. Was wir natürlich im Vornherein auch nicht wollen, ist, dass jetzt an unserem Beispiel genannt, die Karussellfahrt nur mit dem Impfausweis möglich ist. Also das sollte es nicht geben, dass es da Ausgrenzungen gibt. Da sollen wir auch mit Hygieneschutzmaßnahmen und anderen Dingen arbeiten, um den Menschen dann wieder einen Konzertbesuch, den Messebesuch oder den Kirmes- oder Weihnachtsmarktbesuch zu ermöglichen. Zur Grundsituation, die Schausteller, bei uns sind aber auch Zirkus, Puppenspieler, Helldriver und andere organisiert und wir sind auch europäisch aufgestellt. Also wenn jemand die Situation in Finnland oder dann in Portugal interessiert, stehe ich da auch gerne für Antworten zur Verfügung im europäischen Vergleich und das auch schon seit 1954. Aber Grundsituation, letztes reguläres Geld eingenommen auf den Weihnachtsmärkten 2019, dann die reguläre Winterpause im Schausteller-Zirkusgewerbe Januar, Februar, März. Und wie es dann wieder losgehen sollte in der traditionellen Kirmessaison, die ja am kirchlichen Kalender orientiert ist. Kirmes kommt ja von Kirchmesse, 1200-jährige Tradition der Volksfeste und Kirmessen, Fasteleer und etc. Kam dann also immer wieder das Verbot der Veranstaltung und jetzt festgeschrieben bis Ende Dezember. Und durch Lockdown Light, dann sind auch die ganzen Veranstaltungen der Gewerbeordnung als in 68 oder 60 beschrieben, sind dann auch noch abgeschaltet. Von daher äußerst dramatisch. Und bei uns nicht nur 40 oder 50 oder 60% vom Umsatz, sondern auf null herunter. Auch bei uns die Feststellung, Überbrückungsprogramm 1 wurden ja 25 Milliarden zur Verfügung gestellt, davon erst sehr, sehr weniger abgerufen von den Milliarden, sagt uns nicht, dass es den Betrieben auf einmal besser geht, sondern dass die Bürokratie so geschrieben ist, dass man ans Pulver nicht herankommt. Und ähnlich ist es mit Ü2. In Ü3 jetzt ist zumindest schon mal dann eine Sache drin, die für uns sehr wichtig war, dass nicht nur Leasing und Miete in Anrechnung gebracht werden kann, sondern auch Tilgung. Und dann sogar dieses Unwort, von den Politikern geprägtes Unwort oder als Unwort betituliert, Unternehmerlohn, ist natürlich dann auch zu bewerten, wenn für 6 Monate 5.000 Euro dann angesetzt werden, was dann tatsächlich hilfreich ist und in einer tatsächlichen Summe dann im Monat ankommt. Wir hätten uns gewünscht, dass bei der Neufassung, die da sehr schnell ja durch die Gesetzgebung im Bundesrat und Bundestag des Bundesinfektionsschutzgesetzes durchgeprügelt wurde, dass dort also das Sonderopfer auch noch mal festgeschrieben wird. Denn dort würden ja jetzt nach der neuen Gesetzgebung im 28er die Störer und die sogenannten Nichtstörer, also die Infektionsschutz vorsätzlich gebrochen haben oder eben die, so wie wir, abgeschaltet sind, in einen Topf geworfen und dann die Entschädigung abgeschaltet. Es muss grundsätzlich dort hinein, dass also jemand, der staatlich abgeschaltet ist, obwohl er kein Infektionsgeschehen verursacht hat, entschädigt werden kann. Das ist wirklich diese klassische Formulierung des Sonderopfers. Und wir überlegen genauso wie die DEHOGA, dann in eine verfassungsrechtliche Klärung hineinzugehen, ob man Corona-Schutz hin und her, aber so eine wichtige Sache wie die Entschädigung dann wieder nicht regelt, sondern eigentlich als Gnadenakt dann der jeweiligen Minister, dann den jeweiligen Ministern überlässt. Novemberregelung ist zu sagen für uns Schausteller mit den abgesagten Weihnachtsmärkten. Wir haben im November fast keine, bisher wenige Umsätze. Und wenn durch diesen Lockdown im November die Weihnachtsmärkte natürlich auch folgend im Dezember komplett abgeschaltet sind, dann muss für uns diese 75er-Lösung auch für den Dezember möglich sein. Und man hat uns leider signalisiert, dass nur für den Solo-Selbstständigen der Jahresdurchschnitt herangenommen werden kann. Und sobald ich einen Festangestellten habe, bin ich kein Solo-Selbstständiger mehr, sodass also fast 99% der Schausteller aus so einer Mischkalkulation herausfallen. Von daher ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass die Dezemberregelung, also die Regelung November in den Dezember verlängert wird, weil sonst ist es das Aus für die Schausteller und diejenigen, die für Kirmes und Volksfest zuständig sind. Nur mal für die touristische Bedeutung zwei Zahlen. Wir haben auf den Kirmessen in Deutschland 190 Millionen Besuche, auf den ca. 3.000 Weihnachtsmärkten 160 Millionen Besuche. Und daraus können Sie ersehen, was das für touristische Effekte sind, wer da übernachtet, wer mit dem Taxi fährt und die Leute, die über den Weihnachtsmarkt gehen. Also ganz wichtiger Effekt, die Weihnachtsmärkte natürlich auch für den Einzelhandel. Ohne Weihnachtsmärkte bleiben die Menschen zu Hause, dann entfällt der sogenannte Erlebniseinkauf. Der Winterzauber in der Innenstadt wird nicht unbedingt durch den Sockenverkauf, sondern durch das Kinderlachen auf den Kinderkarussellen oder durch den Mandelduft herbeigeführt. Also wir treiben auch durch das Verbot der Weihnachtsmärkte die Leute in die noch mehr nach Amazon, die, wie wir alle wissen, 100.000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt haben. Aber der mittelständische Einzelhandel und die Gastronomie fallen hinten rüber. Von daher muss es effektive, unbürokratische Hilfslösungen geben, auch in Richtung Unternehmerlohn. Und das darf nicht nur ein Feigenblatt sein. Und was überhaupt nicht sein darf, ich weiß ja, da sitzen aus allen Fraktionen hier die Abgeordneten im Ausschuss, es darf nicht schon der Wahlkampf ausstrahlen auf diese Sachentscheidungen. Es muss dann wirklich die Ministerien unterschiedlich geführt von den Fraktionen auch wirklich signalisieren, ja, wir wollen helfen. Und da muss an einem Strick gezogen werden. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Signal an die Mitglieder. Sie können sich vorstellen, die sitzen zu Hause, die sind es gewohnt, eigentlich einen 18-Stunden-Tag zu haben, gerade auf dem Weihnachtsmarkt. Und jetzt sind sie weggesperrt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem faktischen Ausübungsverbot belegt. Und das ist sehr dramatisch. Und noch einmal, Wir brauchen da dringend die unbürokratische Hilfe und die eindeutigen Signale, dass die Anträge, ich hoffe da, die Botschaft der DEHOGA ist richtig, dass der Antrag dann heute schon gestellt werden kann, denn es ist ganz wichtig, dass da auch wirklich Bewegung in die Sache kommt. Herzlichen Dank erstmal von mir.
Sehr geehrter Herr Ritter, wir danken Ihnen, und weil es jetzt zweimal aufkam, ja, das ist richtig, der Staatssekretär Baris hat gerade berichtet, dass seit heute Mittag die Novemberhilfe quasi online beantragt werden kann. Einfach nur, weil es jetzt zweimal Thema war, hatten wir gerade im Ausschuss. So, also vielen Dank an alle nochmal für Ihre Ausführungen. Wir machen das jetzt so, ich rufe als erstes die Sprecher der jeweiligen Fraktionen auf, wie gehabt. Und ich würde Sie bitten, dass Sie sich auf zwei Fragen fürs Erste beschränken und dass Sie auch sagen, an wen Sie die Frage richten. Und danach haben die Sachverständigen nochmal die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen in alphabetischer Reihenfolge. Und dann machen wir die nächste Runde, zweite Runde, wo dann eben weitere Fragen gestellt werden können. Genau. Dann beginne ich mit Herrn Lehrieder, bitte schön, für die CDU-CSU.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder der Veranstaltungs- der Eventbranche, herzlichen Dank für Ihre Einführungen. Wir hatten das Vergnügen, schon mehrfach mit Ihnen Demonstrationen am Brandenburger Tor durchzuführen mit der dramatischen Situation. Und das wurde damals auch schon angesprochen, dass eigentlich die Schnelltests vorrangig für die Veranstaltungsbranche in Zukunft angedacht werden. Ich möchte zunächst zurückkommen auf den Herrn Baldreicher. Baldreicher, Sie haben das ausgeführt. Ihr Konzept quasi der Veranstaltungsbranche lebt in großen Bereichen von der Enge. Und genau das ist das, was halt eben zur Bekämpfung der Pandemie eigentlich überhaupt nicht geeignet ist. Also momentan stehen wir auch politisch für die Maßnahmen natürlich vor der Quadratur des Kreises. Sie möchten etwas eben anbieten, natürlich eben Ihr Lebenswerk bzw. Ihr tägliches Geschäft, was eigentlich in der Pandemiezeit kaum eben umsetzbar ist. Und dann ist es eben sogar sekundär, ob das eben große Veranstaltungen im gewerblichen Bereich sind oder eben mehr im privaten Bereich. Zuallererst natürlich den privaten Bereich eben ein Stück weit versuchen, etwas runterzufahren, in der Hoffnung, dass wir nach ein paar Monaten wieder eben entsprechend lockern können. Und da möchte ich zunächst mal eben auf den Herrn Jarabek zurückgehen. Sie hatten vorher, auf die Frau Jarabek zurückkommen. Sie hatten vorhin ausgeführt, es wurden nur 1,5 Milliarden von 24 Milliarden abgerufen. Das wird sich jetzt mit den Novemberhilfen, die möglicherweise noch im Dezember rein verlängert werden müssen, natürlich ziemlich schnell dramatisch ändern. Die Hilfen, die bisher noch vorhandenen Finanzmittel, werden schmelzen schneller als Eis oder Schnee in der Sonne. Das heißt also im Endeffekt, wir werden schon überlegen müssen, was finanziell noch darstellbar ist. Und unsere Hoffnung ist natürlich, genau wie Ihre Hoffnung, dass möglichst bald neben den Antigen-Schnelltests tatsächlich eben ein Impfstoff zur Verfügung steht, dass wir dann erst wieder zur Normalität ernsthaft zurückkommen können. Erst meine Frage zunächst an die Frau Hartke. Frau Hartke, Sie hatten ausgeführt, dass Sie natürlich in den Ausbildungsverträgen 20% weniger haben, das Kurzarbeitergeld ein Gewinn war. Wir hatten ja auch im Sommer einen kurzen Zwischenspurt in der Gastronomie, zumindest eben entsprechend hier in der Außengastronomie. Frau Hartges, da konnte ja wieder ein bisschen Umsatz getätigt werden. Wir haben ja auch im Sommer dann die Mehrwertsteuer eben für Speisen im Bereich der Gastronomie natürlich dauerhaft reduziert, zunächst bis nächstes Jahr im Sommer. Hat sich das für die Branche positiv ausgewirkt und wie schätzen Sie das ein, wenn tatsächlich der Wegfall der ermäßigten Mehrwertsteuer auf Speisen zum 30. Juni 2021 kommt? Das heißt, Sie werden natürlich jetzt auch gerade diskutieren über Überbrückungshilfe Römisch 3, die vom 1. Januar bis zum 30. Juni gehen soll. Wir werden gleichzeitig dann mit dem Auslaufen der Überbrückungshilfe Römisch 3 dann die Mehrwertsteuer quasi wieder eben anziehen müssen auf Speisen. Wie schätzen Sie das ein, Frau Hartges? Vielleicht können Sie da noch zwei Sätze dazu sagen. Und zum anderen, Herr Holtmeier, Sie hatten ausgeführt, die Planbarkeit. Ja, wir wären auch froh, wir wüssten genauer, was tatsächlich in nächster Zeit auf uns zukommt. Und alle, wie wir hier sitzen im Bundestag, da werden uns vor zwei Wochen nicht vorstellen können, dass die Pandemiezahlen auf dem hohen Niveau heute noch stehen. Ich hatte mir gehofft, es geht auf, dann kommt eben schon hier der Lockdown light und irgendwann nach 10, 14 Tagen geht es dann quasi wieder eben schon hier im selben Winkel wieder runter. Was ist passiert? Wir sind auf und sind dann oben abgeflacht und da stehen wir jetzt schon seit Tagen. Und wir wissen noch nicht, wie es die nächste Woche, wir wissen nicht, wie es die nächsten 14 Tage ausschauen wird. Und in dem vor einer Woche verabschiedeten Paragraph 28a hatten wir auch diese vierwöchige Möglichkeit, eben schon hier Beschränkungen eben aufzuerlegen. Das heißt also, auch wir fahren auf Sicht, weil wir weder bei diesem Virus noch bei zukünftigen Viren, die möglicherweise noch auf uns zukommen, genau wissen, was auf uns zukommt. Das heißt im Klartext, was schätzen Sie eben schon hier davon ein, wie die 28a natürlich sich auf Ihre Branche auswirkt, beziehungsweise Sie hatten auch angedroht, dass Sie ähnlich wie DEHOGA eine Klage machen, da haben wir natürlich im Rechtsausschuss auch kontrovers darüber diskutiert, das ist vielleicht etwas mehr wie ein Sonderopfer, das wird noch unter den Juristen auch bei uns in den Fraktionen geprüft, also vielleicht das dazu hauptsächlich eben schwingt hier in Richtung Frau Hartges und Herrn Baldreich, wie Sie das einschätzen. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Lehrieder. Für die SPD-Fraktion Frau Hiller-Ohm, bitteschön.
Ja, ich möchte mich herzlich für die Ausführungen bedanken, möchte aber auch noch mal ganz deutlich machen, dass uns die Dramatik, in der sich die Unternehmen befinden, sehr wohl bewusst ist und dass die Hilfsangebote, die wir jetzt von staatlicher Seite auf den Weg bringen, keineswegs Gnadenakte sind, sondern eben dazu beitragen sollen, dass auch die Unternehmen wieder auf die Beine kommen und diese schwere Zeit überstehen. Ich möchte auch noch mal ganz deutlich sagen, dass nicht die Politik, die Bundesregierung oder wir Abgeordneten für die Situation verantwortlich sind. Verantwortlich ist das Virus. Und wenn wir alle eben entsprechende Maßnahmen und Disziplin walten lassen, dann können wir diese schwierige Situation auch überstehen. Ich habe eine Frage an Sie alle. Es wurde ja von praktisch, glaube ich, jetzt fast allen Verbändevertretern der Unternehmerlohn gefordert. Wir haben ja, oder es wurde ja ein Vorschlag zur Neustarthilfe unterbreitet. Wäre das für Sie eine Lösung oder wo sehen Sie da Probleme? Das wäre eine Frage an alle. Dann an Frau Jarabek. Sie haben die öffentlichen Veranstaltungszentren angesprochen. Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, die sind anfangs doch ein bisschen unter dem Radar gefahren beziehungsweise nicht so wahrgenommen worden. Sind Sie mit den Hilfen, die es jetzt gibt, sind Sie damit so zufrieden oder sehen Sie noch weiteren Nachbesserungsbedarf? Danke.
Vielen Dank, Frau Jela-Ohm. Für die AfD-Fraktion, Herr Christoph Neumann.
Ja, danke schön an Sie, die Sachverständigen. Ich habe zuerst eine Frage an Albert Ritter, den Präsidenten des Deutschen Schaustellerbundes. In einem Papier vom 19.11. diesen Jahres hat der Deutsche Schaustellerbund kritisiert, dass der Bezugsmonat für die Novemberhilfen grundsätzlich der Monat November 2019 sei. Der November ist bekanntlich im Schaustellergewerbe der umsatzschwächste Monat des ganzen Jahres. Meine Frage jetzt an Sie: Wie haben Ihre Gesprächspartner auf Seiten der Bundesregierung auf die Forderung der Schausteller reagiert, ähnlich wie die Soloselbstständigen eine Wahlmöglichkeit im Hinblick auf die Bemessungsgrundlage der Novemberhilfen zu erhalten, damit auch die starken Dezemberumsätze 2019 mit einbezogen werden können? Und die zweite Frage richtet sich an Frau Ingrid Hartges, die Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA. Laut einer DEHOGA-Umfrage stehen 94% aller befragten Diskotheken und Clubbetreiber kurz vor der Geschäftsausgabe. Knut Weißleben, der Präsident des im DEHOGA organisierten Bundesverband der deutschen Diskotheken und Tanzbetriebe, hat jüngst gefordert, dass ein Unternehmerlohn für Clubbetreiber dringend förderfähig werden müsse und die Mehrwertsteuer auf Getränke entfristet werden solle. Beide Forderungen hat übrigens die AfD bereits dieses Jahr im Juni 2020 in einem Antrag an den Deutschen Bundestag vorweggenommen. Aber jetzt meine Frage: Welche Zusagen hat der DEHOGA bisher von der Bundesregierung im Hinblick auf die Themen Unternehmerlohn und Entfristung der Mehrwertsteuersenkung auf Getränke erhalten? Falls Zusagen ausgeblieben sind, welche wirtschaftlichen Folgen wird dies haben? Dankeschön.
Dankeschön, Herr Neumann. Für die FDP-Fraktion Herr Dr. Klinge.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da ich nächste Woche auf die 40 zugehe, wollte ich an dieser Stelle den Hinweis geben, dass es natürlich auch viele Menschen über 40 gibt, die gern Clubs besuchen. Und das ist ja gerade eine Stärke auch der Clubszene, dass sie auch Angebote für alle Altersgruppen anbieten. Das wollte ich einfach vorausschicken. Ja, meine sehr verehrten Damen, Sachverständigen, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich will mit einem Kompliment starten. Ich finde es wirklich beachtlich, wie Sie und Ihre Mitgliedsverbände und Unternehmen, Betriebe, mit welcher Haltung Sie durch diese unglaublich schwere Zeit gehen. Also es ist draußen wirklich die Hölle los. Da gibt es viele, viele Schicksale, viel Drama. Und ich finde es großartig, dass Sie trotzdem konstruktiv auch den Dialog mit uns hier im Deutschen Bundestag, mit der Bundesregierung suchen. Und Kollege Lierede hatte ja die Demonstration schon angesprochen. Also ich muss sagen, Sie haben uns da wirklich sehr, sehr sachlich viele gute Argumente an die Hand gegeben. Ich fand, das war sehr bewegend, auch was für Geschichten erzählt wurden. Und Sie haben auch noch mal bei der letzten Demonstration Präsentation sehr schön dargestellt, wie vielfältig eigentlich diese ganze Event- und Veranstaltungsbranche ist. Also das fand ich wirklich sehr beachtlich, dafür meine Hochachtung. Ich habe, da wir ja nur zwei Fragen stellen sollen, wie der Vorsitzende ausführt, jeweils eine Frage an Herrn Asus und eine Frage an Frau Hartges. Zunächst einmal würde ich gerne noch mal nachfragen, Herr Asus, Sie hatten ja gesagt, dass viele Ihrer Mitglieder, viele Betriebe, viele Firmen, viele Selbstständige ja aktuell so ein bisschen noch durchs Raster fallen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren, was Sie damit meinen und vielleicht auch noch mal zwei, drei Punkte uns hier mitgeben, die wir vielleicht jetzt anpacken sollen. Mich würde auch noch mal Ihre Meinung zum Thema Unternehmerlohn interessieren. Das fordert ja nicht nur die FDP-Fraktion. Ich habe das, glaube ich, richtig verstanden, dass auch die Grünen und die Linken in diese Richtung denken und auch die Bundesregierung. Also da würde mich interessieren, wie ist Ihre Meinung dazu? Frau Hartges, vielleicht können Sie noch mal darstellen, was normalerweise bei Ihnen im November und im Dezember los ist im Betrieb. Mich würde interessieren, ist es denn realistisch, wenn Ihre Betriebe am 21. Dezember vielleicht für 10 Tage, also über die Feiertage, wieder aufmachen können? Ist das realistisch? Wie lange braucht man, um so einen Betrieb hochzufahren? Erwarten Sie denn viele Buchungen, wenn man dann erst zu spät aufmachen kann und die Leute vielleicht gar nicht wissen, findet das statt? Also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, wie das auch praktisch stattfinden soll. Deswegen würde mich Ihre Expertenmeinung dazu auch mal interessieren. Und ich habe gestern Abend mit einem Ihrer Kreisvorsitzenden eine Videokonferenz gehabt und er hatte noch mal dargestellt, dass halt viele Betriebe wirklich so dieser Monatsrhythmus und ja künftig alle 2 Wochen wird ja neu entschieden, ob der Lockdown-Light weitergeht. Also dass das sehr zermürbend ist für viele und Sie haben ja selber gesagt, die sind normalerweise total unter Strom, 18 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also mich würde noch mal interessieren, Planungssicherheit. Ich weiß, dass wir nicht wissen, was in 3 Monaten ist, liebe Kollegen von der Union. Ich weiß das, aber jetzt nur noch einen 2-Wochen-Rhythmus voranzugehen, also das halte ich für wirklich ganz schwierig und auch ein Stück weit demoralisierend, wenn die Leute gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und Frau Hartges, vielleicht können Sie noch mal sagen, was wäre denn eine Planungsperspektive für Sie, die vielleicht auch die Leute ein bisschen wieder aufrichten würde? Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Dr. Klinge, nur um das noch mal klarzustellen, ich zähle Sie nicht zum alten Eisen. Sie dürfen auch mit 60 noch im Club weiter feiern, so war das vorhin nicht gemeint. Aber dann darf ich als Nächstes das Wort für die Fraktion Die Linke Frau Kasten erteilen. Bitte schön.
Ja, schönen Dank. Ich möchte mich wirklich sehr herzlich bei Ihnen allen bedanken, denn ich kann mir wirklich vorstellen, dass bei Ihnen und Ihren Mitgliedern die Nerven wirklich blank liegen, dass man nach Lösungen sucht, wie man mit dieser schwierigen Situation umgeht. Und das ist bestimmt nicht einfach, die Mitglieder dabei Laune zu halten, überhaupt die ihre Existenzangst irgendwie in Kanäle zu bringen, die auch ein Stück weit in die Zukunft gucken lassen und Optimismus nicht ganz verlieren lassen. Also großes Kompliment dafür und ganz viel Kraft auch für die Zukunft. Ich weiß auch durch viele Gespräche, die ich habe, dass die Verunsicherung sehr groß ist bei den Mitgliedern, dass man in dem ganzen Vielfalt an Unterstützung, die ja wohlwollend gegeben wird, dass man manchmal auch Schwierigkeiten hat, da hindurch zu navigieren. Und das ist dann eine Aufgabe, die Sie alle erfüllen müssen und die auch ganz viel Kraft kostet, weil es ja auch an den eigenen Nerven unwahrscheinlich zerrt. Meine Frage deshalb, ich würde gern wissen, ob Sie zufriedengestellt sind mit den jetzigen Hilfen, was aus Ihrer Sicht vielleicht doch noch wichtiger wäre. Ich würde wirklich auch gerne noch mal eine Aussage zum Unternehmerlohn interessieren, wie Sie das sehen. Und da denke ich wirklich an Herrn Ritter, dass Sie das uns beantworten, diese Frage. Und eine weitere Frage, die mich beschäftigt, wir haben es gerade eben wieder erlebt, wie schwierig selbst hier im Bundestag Videokonferenzen sind. Ich habe aus vielen Beiträgen entnommen, dass Sie über Alternativen nachdenken, dass Sie überlegen, in andere Formate ein Stück weit umzuswitchen. Und da würde ich fragen, ob Sie dafür ausreichend die digitale Ausstattung sehen, was besonders gefordert wird. Und diese Frage richtet sich an Herrn Holtmeier. Bitte schön.
Herzlichen Dank, Frau Kastner, für die Fraktion Die Grünen. Herr Dressel, bitte schön.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von unserer Seite ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute bei uns sind, dass Sie uns noch mal sehr eindrucksvoll auch gezeigt haben, wie groß das ökonomische Gewicht Ihrer Branche ist. Ich glaube, das muss man auch noch mal deutlich sagen. Die meisten haben ja eben Zahlen genannt. Nicht nur, wie viele Beschäftigte bei Ihnen arbeiten, sondern auch, welche Wertschöpfung Sie in den Regionen generieren. Und wir haben jetzt gerade gesehen, in den vergangenen Monaten, wo wir alle natürlich auch sehr darunter gelitten haben, dass wir eben nicht mal essen gehen konnten, auch dass wir nicht mal die Stammkneipe besuchen konnten. Das hat sehr klar gemacht, dass die Branchen, die Sie vertreten, ja tatsächlich den Tourismusstandort Deutschland ausmachen. Und ich habe heute auch noch mal die Sorge mitgenommen, dass wir vor einem großen Strukturverlust in diesen Branchen stehen. Also nicht nur in der Hotellerie und Gastronomie, sondern auch im Bereich Messe, auch im Bereich der Schausteller, weil das, wir denken an die großen Volksfeste, aber auch an die vielen kleinen Volksfeste, zu denen ja Millionen Menschen jedes Jahr anreisen. Ich sage mal Oktoberfest, das ist auch ein Standortfaktor in München und Umgebung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir tatsächlich Strukturen erhalten und dass wir dafür sorgen, dass diese Betriebe tatsächlich über diese Krise kommen, weil sie eben konstitutiv sind für den Tourismusstandort, auch für die Wertschöpfung, auch für die Erhaltung von Arbeitsplätzen an diesem Standort. Und deswegen nochmal herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind und uns Rede und Antwort stehen. Und ich hoffe, Sie nehmen auch heute mit, und ich glaube, das kann man wirklich fraktionsübergreifend sagen, dass wir ein großes Interesse daran haben, die Strukturen hier zu erhalten, und dass wir auch ein offenes Ohr haben für Ihre Sorgen und Nöte. Meine Frage an Herrn Ballreich. Wir haben ja vielfach in den vergangenen Monaten davon gesprochen, dass das gerade im Bereich der Clubszene, aber auch der Gastronomie zu einer Insolvenzwelle führen wird. Das, was wir im Frühjahr erlebt haben, jetzt sind wir mittendrin in der zweiten Welle. Wir haben einen Lockdown-Light, der Ihre Branche wieder besonders stark betrifft. Wir haben im Frühjahr für den Herbst eine Insolvenzwelle erwartet. Meine Frage an Sie ist, wie ist die aktuelle wirtschaftliche Situation der Clubs? Wie viele werden das überleben, trotz oder wegen der Hilfen? Und wie müssen wir quasi weiterhelfen, damit sie auch Januar, Februar oder März, Kollege Klinger hat es gesagt, wir wissen nicht, was kommt, überleben werden? Das heißt, wie wird die Struktur nach dieser Krise aussehen? Ich glaube, dass das Entschuldigung, ein wichtiger Punkt tatsächlich ist. Und eine zweite Frage an Herrn Holtmeier. Wir haben vorhin über die Wichtigkeit der Messen gesprochen. Jetzt haben wir in den vergangenen Monaten gesehen, dass sich das ein oder andere auch in den digitalen Bereich verlagert hat. Kollegin Kassner hat es vorhin angesprochen, die Technik hakt manchmal auch. Das bringt nicht die gleiche Atmosphäre, wenn man sowas technisch macht, als wenn Sie jetzt bei uns wären. Das Gleiche ist natürlich für Messen. Wie sehen Sie denn quasi das Recovery der Messebranche? Im nächsten Jahr sollten wir quasi einen guten Impfstatus bekommen. Wie viel wird aus Ihrer Sicht quasi in der digitalen Welt quasi hängen bleiben? Das heißt, wie viele Messen werden sich dauerhaft verändern? Stichwort hybride Veranstaltungen.
Dankeschön, Herr Dressel. Liebe Sachverständige, ich würde jetzt vorschlagen, dass Sie haben sich ja die Fragen mitnotiert, habe ich gesehen. Ich würde Sie jetzt alphabetisch aufrufen. Wir beginnen mit Herrn Azus. Sie haben als erstes das Wort und können zu den aufgeworfenen Fragen schon mal Stellung nehmen. Bitte sehr.
Ja, sehr gern. Vielen Dank erstmal an die Abgeordneten. Ich möchte zunächst erstmal ein bisschen reagieren auf die Statements, die wir da gehört haben. Und zwar kam da zum einen die Frage auf oder Statement auf, dass die Infektionszahlen so nicht zu erwarten waren, beziehungsweise dass man sich gewundert hat, dass die nicht so massiv zurückgegangen sind, wie ursprünglich gedacht durch den Lockdown-Light. Aus vielen Gesprächen, zu einem im unternehmerischen Umfeld, aber auch auf politischer Ebene, haben wir natürlich mitgenommen, dass die Infektionsherde vor allem im privaten Bereich sind und eben nicht im professionell veranstalteten, organisierten Eventbereich. Uns wurde gesagt, die professionellen Events, die professionelle Gastronomie ist der sicherste Ort in Deutschland. Das war so ein politisches Statement. Ja. Der Lockdown Light bezieht sich aber vor allem auf genau diese Bereiche. Von daher überrascht es uns nicht, dass die Zahlen nicht rapide abgebrochen sind, wie erhofft. Frau Heller-Ohm sagte, dass die Politik keine Verantwortung trägt für das Virus. Das ist klar. Also das Virus ist jetzt eine gottgegebene Situation. Wir müssen alle damit leben und damit umgehen. Das ist klar. Und niemand macht der Politik einen Vorwurf für dieses Virus. Letztendlich haben wir es und müssen jetzt gucken, dass wir in Zusammenarbeit mit der Politik Lösungen erarbeiten, die so sind, dass allen geholfen wird. Um die Frage von Frau Heller-Ohm zu beantworten, ob die Neustarthilfe eine gute Lösung ist oder eine Alternative, ein klares Jein. Es ist natürlich eine Lösung, ist ein alternativer Vorschlag, aber es reicht natürlich vorne und hinten nicht. Man darf nicht vergessen, es geht um Menschen, die jetzt 8 Monate bzw. im 9. Monat ohne irgendeine Art von Einkommen sind, die keine Hilfen erhalten haben und müssen damit irgendwie jetzt noch weitere 6 oder 7 Monate irgendwie am Leben erhalten werden. Von daher, ich sagte es in meinem Statement eingangs, ein Tropfen auf dem heißen Stein, letztendlich ist es noch nicht mal der Tropfen auf diesen heißen Stein. Da muss noch dringend dran gearbeitet werden. Das kann so nicht reichen. Herr Klinge fragte, warum denn so viele durchs Raster fallen. Auch das erwähnte ich so grob schon mal im Statement. Wir haben die Problematik, dass immer Bezug genommen wird auf die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 28.10. Das hat Herr Holtmeier eben auch schon ganz klar erkannt und auch so formuliert. Diese Trennung zwischen Freizeit und wirtschaftlichen Events ist ein riesiges Problem. Wir sagten, der Großteil unserer Events, also 88%, sind wirtschaftlich initiiert und sollen jetzt gerade auch in den Novemberhilfen einen Umsatzeinbruch von 80% belegen aus Freizeitevents. Denn in Punkten 5 und 6, da steht klar drin, Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, sind geschlossen und Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind verboten. Also das trifft uns im Grunde kaum. Des Weiteren besteht das Problem, dass wir ja, wie gesagt, einer der Weltmarktführer im globalen Event-Business sind. Das heißt, zum einen Unternehmen, die ihre Veranstaltungen in Deutschland durchführen, Unternehmen, die auf deutschen Messen oder in deutschen Messen teilnehmen und sich hier ausstellen wollen, aber auch große Produktionen, die weltweit von deutschen Unternehmen ausgestattet werden. Das ist, wie gesagt, sowohl im Messebereich als auch im Eventbereich. Und diese internationalen Bereiche, also alles, was im Ausland stattfindet, ist im Grunde, da ist die Leistung im Ausland ja erbracht. Und die Bundesregierung verbietet diesen Menschen ja nicht, im Ausland weiterzuarbeiten. Sie können es nur nicht. Dementsprechend fallen die genauso durchs Raster. Also ich sage mal, Messemonteure, die im Ausland nicht arbeiten können, kriegen hier auch kein Geld. Und denen muss dringend geholfen werden, genau wie den Veranstaltungstechnikern oder den Eventplanern im Ausland. Um ein Beispiel zu bringen, eine große Reederei, die ihre Umsätze irgendwie in Deutschland erzielt und aber letztendlich mit ihrem großen Dampfer nicht im Hamburger Hafen liegen bleibt, sondern das Land verlässt, hat die gleichen Probleme wie der Solo-Selbstständige, der nicht auf Tournee gehen kann. Also das sind die Probleme, warum wir da durchs Raster fallen. Da muss im Grunde dieser Bezug weg, wo es um Freizeit, oder die Trennung zwischen Freizeit und Unterhaltung muss raus. Und es muss halt für alle gelten, egal wo sie nicht arbeiten dürfen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Assus. Dann darf ich als nächstes Herrn Ballreich aufrufen. Bitte schön.
Gut, ich möchte erstmal auf das eingehen, was der Herr Lehrwieder gesagt hat. Da geht es um die Enge, um das Gefühl, dass man natürlich Clubs als letztes wieder aufsperrt. Ich möchte nochmal betonen, wir sind im Moment durchaus nicht gegen einen Lockdown. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar tatsächlich sinnvoll, einen etwas strikteren Lockdown für eine bestimmte Zeit durchzuführen, um danach wieder umso zügiger öffnen zu können. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Es gibt ja ein paar Länder, die das zumindest im Ansatz beweisen, dass das Sinn machen mag. Das dazu. Und dann muss ich aber auch sagen, was der Vorredner, der Herr Assus, gerade auch schon gesagt hat, es sind selten die professionell durchgeführten Veranstaltungen, die zu Superspreader-Events werden, sondern es sind tatsächlich welche im privaten Umfeld, seien es Hochzeiten, große oder irgendwelche wie auch immer gearteten Festivitäten im Wald und so weiter. Das vom Schützenfest bis zum halblegalen Rave ist da alles dabei vertreten. Das ist eine bekannte Tatsache. und es sind eher nicht die Veranstaltungen, die von professionellen Clubbetreibern, Eventveranstaltern oder sonstigen aus der Branche durchgeführt worden sind. Das dazu. Daher ist es ganz wichtig, dass man uns, die wir die Konzepte auch anbieten, möglichst bald, wenn es denn wieder runtergegangen ist. Und dazu muss man wahrscheinlich jetzt tatsächlich mal relativ ordentlich absperren, das sehen wir schon auch so. Aber danach muss es die Möglichkeit geben, dann auch einigermaßen zügig eben mit Hilfsmitteln wie Schnelltests, auch wenn die jetzt keine hundertprozentige Sicherheit bieten. Das wissen wir alle, aber das Leben ist natürlich immer voller Risiken. Also man kann nicht alle Risiken ausschließen. Selbst die Impfung wird keine 100% Sicherheit bieten. Das wissen wir auch. Da ist jeder schon bei 90% zufrieden. Aber in der Kombination mit einem gewissen Impfstatus und mit einer entsprechenden Möglichkeit zu Schnelltests wären da sicherlich wieder Veranstaltungen auch mit einem Umfeld mit näheren Abständen und so weiter möglich. Das dazu. Zweitens wurde hier öfter der Unternehmerlohn erwähnt und da möchte ich dazu sagen, dass das Forum Veranstaltungswirtschaft, wo ja auch EVVC beteiligt ist, zum Beispiel einen sehr produktiven Vorschlag gemacht hat. Also da geht es ja nicht darum, irgendwelchen Unternehmern jetzt ihre normalen Einkünfte zu sichern, die ja vielleicht im fünf- oder gar sechsstelligen Bereich liegen. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht da um eine überhaupt die Möglichkeit, sich auch für den Privatbedarf eine gewisse Summe zumindest zu sichern, die eben über diese Förderung hineinkommt. Da war der Vorschlag zum Beispiel 2500 Euro. Also das ist jetzt sicherlich kein Wahnsinnsgeld. Und das muss auf jeden Fall mal überlegt werden, weil es klar ist, dass Leute, die ihr Unternehmen weiterführen, die ständig neu planen, umplanen, die ständig frustrierte Kosten erzeugen, durch die ständige Weiterverschiebung von Veranstaltungen und von Events, dass die natürlich auch trotzdem in der Zeit von irgendetwas leben müssen, wenn sie ihre Firmen weiter halten wollen. Und da sind wir dann bei der dritten Frage, die kam von Herrn Dressel. Da geht es um die Situation im Moment und da muss ich sagen, da ist tatsächlich, was jetzt den Clubbereich angeht, für den will ich mal reden, da ist die Novemberhilfe sicherlich eine gute Hilfe, weil sie kommt in einem sehr wichtigen Moment, nämlich in dem Moment, wo zum Jahreswechsel sicher eine Reihe von Insolvenzen fällig gewesen wären, die sich vielleicht jetzt mit Hilfe der Novemberhilfe für einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall zumindest hinausschieben lassen. Es kommt natürlich dann darauf an, wie es im nächsten Jahr weitergeht, was im Moment niemand genau sagen kann. Aber die Hilfe kommt tatsächlich zum knapp letzten Zeitpunkt, aber wenn sie dann so kommt, wie ich habe heute auch schon die FAQs, Durchführungsbestimmung und so weiter durchgelesen, dann ist die eine Hilfe und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil anders als bei dem Kollegen Ritter ist bei uns der November natürlich ein sehr starker Monat. Also ich bin selber Clubbetreiber, habe zwei Clubs und ich weiß, die Umsätze sind da sehr gut im November, sind zum Teil sogar mit die besten im Jahr, muss ich ganz offen zugeben. Insofern sind die als Grundlage des Vorjahres durchaus eine Hilfe. Ganz klares Ja. Insofern wirken auch diese Hilfen. Andere Hilfen wirken noch nicht so gut oder sind sehr umständlich zu beantragen. Also auch die Neustadt Kulturprogramme, an deren Gestaltung wir teilweise mitgewirkt haben, die wirken halt natürlich auch nur, wenn neu gestartet wird, wie der Name dieser Programme schon sagt. Im Moment startet aber niemand neu und es ist auch nicht absehbar. Also wirken auch die Programme nicht entsprechend, weil es können ja keine Kosten abgerechnet werden, wenn keine Veranstaltungen stattfinden. Es können maximal Planungskosten in Ansatz gebracht werden. Insofern sind diese Programme gerade weniger hilfreich. Kurzarbeit war natürlich von Anfang an hilfreich, darüber muss man nicht reden. Und auch die Überbrückungshilfen waren in einem gewissen Umfang durchaus hilfreich, auch wenn sie eben keine Unternehmerlöhne oder desgleichen beinhaltet haben. Aber es gab ein paar Bundesländer, wozu erfreulicherweise auch in dem Fall mal Bayern dazu gehört hat, wo es tatsächlich noch einen Unternehmerlohnansatz zusätzlich gegeben hat, sozusagen draufgesattelt auf die Überbrückungshilfe. Das ist aber leider nicht in allen Bundesländern so. Da gibt es also ganz krasse Unterschiede zwischen, in unserem Bereich, sage ich jetzt mal, der Clubförderung zwischen den Stadtstaaten wie jetzt Hamburg, Berlin oder auch manchen Flächenländern wie Baden-Württemberg und Bayern. Und andere sind da leider viel, viel schlechter aufgestellt. Ich nenne jetzt mal als Beispiele Länder wie Niedersachsen oder Thüringen oder ähnliche, wo das dafür dann wieder sehr schlecht ausschaut. Und dementsprechend ist die unterschiedliche Situation der Betriebe auch klar. Aber ich rechne insgesamt schon mit einem Schwund von zwischen 20% und 30% bei den Betrieben am Ende dieser Krise, wann immer das dann genau sein wird. Aber das ist meine Vermutung. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Ballreich. Dann darf ich als nächstes Frau Hartges aufrufen. Bitte sehr.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, sehr verehrter Abgeordnete, herzlichen Dank für Ihre Fragen. Herr Lehrieder, zum Thema Ausbildungssituation, da würde ich Ihnen sehr gerne unsere Stellungnahme von letzter Woche an die zuständigen Ministerien überlassen. Wie gesagt, es geht insbesondere darum, dass so eine hauptbetroffene Branche und große Ausbildungsbranche hier auch zielgerichtet die Unterstützung erfährt und große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern nicht von dieser Förderung ausgeschlossen sind. Mehrwertsteuer ist von verschiedenen angesprochen worden. Bei der Mehrwertsteuersenkung muss man zunächst mal sagen, dass sie unglaublich wertvoll war. Bei allen Unternehmen, die im Sommer nennenswerte Speisenumsätze getätigt haben, Unternehmer, die 70-80% zum Vorjahresumsatz gemacht haben, wohlgemerkt ist das auch noch ein Umsatzverlust von 30-20%. Aber die sagten, nein, dank der Mehrwertsteuersenkung blicken wir doch zuversichtlicher in die Zukunft. Die ist unglaublich wertvoll. Sie muss entfristet werden. Einige sagten auch, Mensch, dank der Mehrwertsteuersenkung brauche ich vielleicht keine Unterstützung des Staates und das würde mich stolz machen. Also die positiven Effekte sind da, wo nennenswerte Speisenumsätze gemacht werden, unglaublich wertvoll und werden auch gutiert. Und das ist das Top-Thema. Im Moment ist es natürlich im Lichte des Lockdowns für unsere Branche, sind da wieder andere Prioritäten da. Aber diese Mehrwertsteuersenkung muss entfristet werden. Und wir würden uns natürlich auch wünschen, dass die Getränke mit einbezogen werden. Es steht auf der Tagesordnung der Wirtschaftsministerkonferenz ja ein Antrag des Freistaates Bayern. Herr Lehrieder, die CSU hat sich ja schon sehr früh auch sehr klar dazu positioniert und sich für eine Entfristung dieser Mehrwertsteuersenkung ausgesprochen und auch für den Einbezug der Getränke, genauso wie die FDP und auch die AfD, wie vorhin ja schon ausgeführt. Also das wäre eine Perspektive, mutmachend, und da sollte spätestens Anfang des Jahres eine Entscheidung zu getroffen werden. Und dann hatten Sie angesprochen, die Sommersaison. Ja, in den touristischen Destinationen ist sie einigermaßen gut gelaufen. Da gibt es zuversichtliche Stimmen, auch Unternehmen, die im Juli, August Umsätze wie im Vorjahr erwirtschaftet haben. Aber in den B-Lagen sieht es anders aus und in den Städten ist die Situation dramatisch. Stadt- und Tagungshotellerie, auch die Restaurants in den Innenstädten hier in Berlin, die von den Touristen leben, die haben ganz, ganz erhebliche Umsatzausfälle bei gleichzeitig hohen Pachtzinsverpflichtungen. Also da hatte ich ja schon den Handlungsbedarf im Miet- und Pachtrecht ausgeführt, wo er jetzt hoffentlich endlich was in Bewegung kommt. Zu unserer Verfassungsbeschwerde in Sachen Infektionsschutzgesetz möchte ich zunächst mal klarstellen, Gegenstand unserer Verfassungsbeschwerde ist ausschließlich die fehlende Entschädigungsregelung, nicht die sonstigen dort im neuen Infektionsschutzgesetz getroffenen Regelungen. Das ist unsere Verpflichtung. Wir hatten bereits im Frühjahr bereits auf diese Regelungslücke im Infektionsschutzgesetz hingewiesen. Und jetzt mit diesen umfangreichen Maßnahmen, die dort im 28a IFSG niedergelegt sind, besteht einfach die Notwendigkeit, hier Rechtssicherheit für unsere Unternehmen zu schaffen. Und mehrere Verwaltungsgerichte haben ja bereits die Verhältnismäßigkeit der getroffenen Maßnahmen damit begründet, dass eben hier Entschädigungen für den November zugesagt sind. Also hier wird sehr wohl auch von führenden Juristen, Herrn Papier, den ehemaligen Vorsitzenden Richter des Bundesverfassungsgerichts, Professor Bull, Lehrstuhlinhaber öffentliches Recht in Hamburg, wird das genauso gesehen, dass es hier eine Regelungslücke gibt. Und diese gilt es zu schließen. Und das ist nun mal unsere Aufgabe als Anwalt der Branche, sage ich an der Stelle, hier auch Rechtsklarheit für unsere Betriebe nach Karlsruhe zu bringen. Und ich gehe davon aus, dass wir entweder noch diese Woche oder spätestens Anfang der nächsten Woche die Verfassungsbeschwerden dort anhängig machen. Dann, liebe Frau Heller-Ohm, Sie hatten das Thema Unternehmerlohn angesprochen, wie auch andere. Wir haben uns von Beginn an und seit April haben wir ja bei den Beratungen zu den Überbrückungshilfen also durchaus auch mitgewirkt, viele Vorstellungen eingebracht. Und der Unternehmerlohn ist absolut essentiell für das Gelingen der Überbrückungshilfen. Ich halte es für völlig verfehlt, die Unternehmer, die hier unverschuldet in Not geraten sind, die Solo-Selbstständigen auf die Grundsicherung zu verweisen, sondern ich denke, dass es viel, viel ordnungspolitisch vernünftiger ist, im Rahmen der Überbrückungshilfe einen angemessenen Unternehmerlohn, wie man ihn denn auch immer bezeichnet. Wenn es da Vorbehalte beim Namen gibt, dann ist man sicherlich so kreativ, da noch was anderes zu finden. Aber das sollte schnellstmöglich für die Überbrückungshilfe 3 auf Weg gebracht werden, liebe Frau Heller-Ohm. Da wären wir Ihnen sehr dankbar. Ja, bezüglich der Novemberhilfen hatte ich eingangs ja schon einiges zu ausgeführt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Zusagen hier jetzt eingelöst werden, dass das kommt. Da steht auch sehr viel auf dem Spiel, das Vertrauen in die Politik. Wir sind sehr dankbar, dass Olaf Scholz und Peter Altmaier sich dazu klar bekannt haben, jetzt nahezu alle Ministerpräsidenten, es ist ja in der Beschlussvorlage für heute Nachmittag drin, dass die Novemberhilfen im Dezember fortgeführt werden. Und ich glaube, das würden ansonsten auch die betroffenen Unternehmen über alle Branchen hinweg, die hier betroffen sind, nicht verstehen und würde den Frust nachhaltig steigern und die Perspektivlosigkeit. Also ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass hier jetzt Klarheit geschaffen wird heute zu den Novemberhilfen und zu den Dezemberhilfen. Und zwar auch für die großen Unternehmen, die bislang nichts bekommen haben. Das war im Übrigen auch der Gewerkschaft NGG sehr, sehr wichtig, dass die großen Arbeitgeber dieser Branche eben jetzt erstmalig auch einmal eine Unterstützung erfahren. Sie haben bislang nur Kredite bekommen und hier bedarf es einer Entschädigung der finanziellen Ausfälle. Es sind Unternehmen der familiengeführten Hotelgruppen, die großen Caterer oder auch größere Gastronomieunternehmen. Es sind gar nicht so viele Unternehmen in unserer Branche, also nur mehrere hundert, unter 1000 Unternehmen. Aber da muss unbedingt die Novemberhilfe Plus, wie zugesagt, auch kommen. Dann ist von Ihnen, Herr Neumann, angesprochen worden, der Bezugszeitraum November 2019. Ja, das haben wir auch Anfang November bereits angemerkt, als erste Eckpunkte bekannt wurden, dass es wichtig wäre, hier zum Beispiel, wenn im November letzten Jahres Umbauten in einem Betrieb stattgefunden haben, aber dies ja eben nicht und normale Umsätze zu erwarten gewesen wären, dann analog zu den Solo-Selbstständigen und den Gründern der Durchschnittsumsatz der Monate zugrunde gelegt werden muss. Das fände ich auf jeden Fall sachgerecht. Und ja, bezüglich Speisen und Getränke 7%, aktuell 5%. Also ich habe mich jetzt nicht geäußert, ganz bewusst auch nicht zu der allgemeinen Steuersenkung. Ich denke, das sind die Dinge werden entschieden. Da werden wir auch keinen großen Einfluss drauf haben. Für uns ist elementar wichtig der reduzierte Satz für Speisen und die Einbeziehung der Getränke spätestens ab 1. Juli nächsten Jahres. Herr Klinge, Sie hatten auch den November, den Unternehmerlohn angesprochen und dann aber insbesondere jetzt auch, welche Umsätze wir im normalen November, Dezember erzielen. Keine Frage, das sind gute Umsatzmonate. Im November 2019 hatten wir einen Umsatz von 7,66 Milliarden Euro, im Dezember 8 Milliarden Euro Nettoumsatz. Und es sind auch gerade die Dezemberwochen mit den Weihnachtsfeiern, die Weihnachtsfeiertage, wo Familien ihre Urlaube bei uns verbringen, die Menschen zu uns essen gehen, auch emotional natürlich ganz wichtige Veranstaltungen und Bewirtungen für unsere Unternehmer. auch im Sinne von Gästebindung, wenn man den Gästen wirklich hier die wichtigsten Tage im Jahr verschönert mit der Gastfreundschaft, mit einer tollen Deko, mit der Stimmung in unseren Betrieben. Also die Verzweiflung bei allem Verständnis für notwendige Maßnahmen ist da schon sehr, sehr groß. Also man hatte sich schon darauf gefreut, dann doch wenigstens im Laufe des Dezember wieder öffnen zu dürfen. Und ja, das ist eine harte Herausforderung für die Unternehmer, aber auch für die Mitarbeiter, muss ich an der Stelle ganz deutlich sagen. Sie hatten angesprochen, die befristete Öffnung über die Weihnachtstage. Da waren ja am Montag ja mal nur 5 Tage vom 21. bis 26. in Rede gestanden oder bis 3. Januar. Das ist natürlich für viele Betriebe kaum vorstellbar, weil es sind immense Kosten damit verbunden, wieder hochzufahren. Klar, es muss eine Grundreinigung gemacht werden, der Einkauf muss geplant werden, die Bestellungen, weil zu Weihnachten ja üblicherweise auch hochwertigere Produkte, Fischspezialitäten, Ente, Gans, also das muss ja alles entsprechend rechtzeitig auch bestellt werden. Die Personaleinsatzplanung ist auch nicht so einfach, wenn die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Wen holen wir wieder raus aus der Kurzarbeit? Also schon eine Herausforderung. Und wenn, sag ich mal, muss spätestens am 7. Dezember, das sind ja jetzt noch 2 Wochen hin, Klarheit darüber bestehen, was gilt Weihnachten und was gilt dann im Januar. Da brauchen wir einfach Planungssicherheit. Wenn ich das aber richtig identifiziere, war wohl nicht dran gedacht, flächendeckend die Öffnung von Restaurants in Erwägung zu ziehen, sondern lediglich Hotels die Möglichkeit zu geben, auch Familienangehörige übernachten zu lassen. So habe ich zumindest auch einige Stimmen hier vernommen. Herr Tressel, Sie hatten auch nochmal das Thema Wertschöpfung in den Regionen angesprochen. Das ist natürlich ganz, ganz elementar. Man sieht erst jetzt mal, für welche Wertschöpfung unsere 245.000 Betriebe verantwortlich sind, wie viele Zulieferer, mit denen wir auch partnerschaftlich verbunden sind, hier erhebliche Umsatzverluste erleiden. Und da ist es auch ganz wichtig, dass sie grundsätzlich in den Genuss der Novemberhilfe reinkommen können. Die Hürde ist natürlich mit 80% sehr, sehr hoch. Da müssen wir schauen, ob da, wie gesagt, wie auch bei den Mischbetrieben nachjustiert werden kann. Ihre Frage zur Insolvenzwelle kann ich noch nicht beantworten. Also wir wissen, dass nicht wenige Unternehmen schon Insolvenz angemeldet haben. Die Fachkraft ist riesig dafür. Wir haben auch erlebt, dass im September, Oktober hier in Berlin einige Betriebe gar nicht mehr geöffnet haben, Gastronomiebetriebe. Und wie gesagt, es muss was geschehen beim Thema Mieten und Pachten. Da bin ich auch Herr Tressel, der Bundestagsfraktion der Grünen, sehr dankbar, die eine entsprechende Initiative hier gemacht haben. Und auch im Kontext mit der Revitalisierung der Innenstädte, der Zukunft der Innenstädte, wie wollen wir künftig leben, auf Weg gebracht hat. Also hier appelliere ich nochmal an alle, sich dafür einzusetzen, dass wir hier eine gesetzliche Klarstellung bekommen, dass diese Covid-19-Pandemie eine erhebliche Störung der Geschäftsgrundlage darstellt, weil sonst auch größte Unternehmen der Branchen in eine erhebliche Schieflage kommen. Also im Moment hier in Berlin, Hotels haben da 5-7% Belegung vielleicht, wenn es hochkommt mit Geschäftsreisenden. Das sind Häuser, die 200.000 Euro Pacht pro Monat aufbringen müssen. Das können Sie gut bei 80% Belegung, aber nicht bei einer Belegung deutlich unter 10%. Ich glaube, das kann jeder verstehen, dass da auch ein wirklich gesundes Unternehmen ganz schnell in eine Schieflage kommen kann. Und hier gilt es, sachgerechte Lösungen zu finden. Und hier können nicht die Unternehmer alle auf den Rechtsweg verwiesen werden. Ich möchte mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken für Ihr offenes Ohr, habe großen Respekt vor der Arbeit aller politischen Entscheidungsträger. Und soweit Herr Staatssekretär Barreis noch in der Runde ist, gilt natürlich auch Ihnen unser Dank und den Mitarbeitern des Wirtschaftsministeriums, aber auch des Finanzministeriums. Ich weiß, dass dort auch am Wochenende gearbeitet wurde und wird. Und Respekt und Dankeschön dafür.
Vielen herzlichen Dank, Frau Hartges, auch für die lobenden Worte. Für alle im Ministerium und im Ausschuss etc. Wir können Ihnen nur auch zurückgeben, wir bewundern die Arbeit, wie Sie sich für die Branche einsetzen, und zwar alle Sachverständigen, und danken Ihnen dafür, dass Sie uns heute diese Eindrücke auch persönlich mitteilen. Als nächstes darf ich aber Herrn Holtmeier bitte das Wort erteilen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ich werde mal versuchen, die Fragen chronologisch zu beantworten. Vielleicht zunächst Herr Lierieder, Sie hatten nach dem Thema Planbarkeit gefragt und Frau Kastner auch. Was mir wichtig dabei ist für unsere Branche, ist in der Tat Planbarkeit nicht im Sinne, dass Sie jetzt sagen könnten, in 2 oder in 4 Wochen ist alles vorbei. Das kann keiner von uns. Und Frau Hartges hat gerade auch nochmal den Respekt vor politischen Entscheidungsträgern unterstrichen. Das habe ich auch an jeder Veranstaltung oder an jedem virtuellen Format deutlich gemacht. Das unterstützen wir auch, dass dort die Maßnahmen ergriffen werden, damit wir dieses Infektionsgeschehen schnell in den Griff bekommen. Planbarkeit hat für mich aber auch was mit Verlässlichkeit zu tun. Und das lässt sich, glaube ich, auch daran ableiten. Bisher sind Messen immer auch in der Durchführung der einzelnen Bundesländer in den Verordnungen in Bezug gesetzt worden zum Groß- und Einzelhandel. Das hat sich am Verhältnis Besucher zu Fläche deutlich gemacht, die berühmten 10 Quadratmeter oder auch in einigen Bundesländern 7 oder 4. Und da ja der Einzel- und der Großhandel weiterhin geöffnet sind, denke ich, wäre es da eigentlich auch nur folgerichtig gewesen, auch die Messen fortzuführen. Denn in allen Verordnungen der Bundesländer sind die Auflagen rein subjektiv betrachtet für Messen deutlich höher. Dort gilt nämlich jedes Mal eine Vollregistrierung für alle Teilnehmer und für alle Dienstleister. Und wenn Sie sich an die größeren Shopping-Malls hier in Berlin erinnern oder auch in Ihren Wahlkreisen, dort gilt diese Auflage halt nicht. Also von daher, glaube ich, ist es rein objektiv betrachtet da schon eine andere Kategorie. Und da hätten wir uns auf jeden Fall Planbarkeit gewünscht und diese Planbarkeit auch in Abgrenzung zu den sogenannten Institutionen der Freizeitgestaltung auch für die Zukunft. Und ich glaube, das ließe sich auch machen. Das andere ist, gefragt wurde von Frau Hiller-Ohm und auch von Frau Kastner, Thema weitere Hilfen. Auch Herr Lierieder hat, glaube ich, danach gefragt. Da könnten wir uns auf jeden Fall auch eine Form von Wirtschaftsprogramm vorstellen, die uns auf jeden Fall in der Branche helfen würden, um dieses Thema Zeithorizont und Planbarkeit unter einen Hut zu bringen. Was stellen wir uns da vor? Der Bund sichert ja auch bei anderen Warengeschäften ins Ausland im Rahmen der Exportförderung über Hermeskredite und ähnliche Mechanismen solche Geschäfte ab. Und hier könnten wir uns wirklich vorstellen, wenn eben halt die Pandemie nicht vorhersehbar ist, und das wissen wir ja alle, dass trotzdem nicht immer dieses Frustrationselement eintritt. Man plant, man arbeitet, man engagiert sich über Wochen und Monate aufgrund der langen Planungs- und Vorlaufzeiten, dass dann im Sinne einer sogenannten Ausfallversicherung der Bund bei Corona-Pandemie bedingten Absagen auch einspringt. Das ist auch ein Vorschlag, den haben wir schon mal Richtung BMWI vor einigen Tagen adressiert. Auch das BMF hat ja zumindest über die Leitungsebene so einen Vorschlag schon mal in der Öffentlichkeit andiskutiert. Das werden wir dort auch noch mal vortragen. Das ist, glaube ich, etwas, was wirklich helfen könnte. Es werden keine Mittel sofort fällig, sondern nur sozusagen im Versicherungs- und Schadensfall. Aber es würde unheimlich dazu beitragen, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen, die Aussteller sind, in ihre Planung zu gehen und zu wissen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, falls kurzfristig eine Absage vonnöten sein sollte, trotz Hygieneauflagen, trotz Beachtung aller Vorkehrungen, dass man zumindest für das Anfangsinvest, ja, man muss ja Messelogistik, man muss Standbau, man muss alle anderen Dinge irgendwie orchestrieren, dass man dort eben halt sozusagen nicht auf seinen Kosten sitzen bleibt. Und die andere Idee zum Thema, was kann wirklich helfen, ist, ich will es einfach nochmal wiederholen, der Monats-zu-Vorjahres-Monats-Vergleich ist für das Ökosystem Messe nicht zielführend, ist nicht der richtige Ansatzpunkt. Es gibt kleinere Messeveranstalter, die haben 2, 3 Veranstaltungen im Jahr. Wenn sie jetzt auf ihre Messe auf einmal vom März, weil sie nicht konnten, in den November verschoben haben, dann ist der Vergleich zum Novemberumsatz des Vorjahres einfach nicht zutreffend. Das Delta ergibt keinen Sinn im Rahmen der Novemberhilfen. Und hinzu kommt, wie gesagt, bei den meisten Veranstaltungen gibt es eben halt lange Vorlaufzeiten, wo eben halt auch Kosten für Logistik, Standbau und andere Dinge nicht in dem Monat der Veranstaltung anfallen. Und deshalb der Vorschlag hier wirklich zuzuschauen, ob es nicht möglich ist, auf Jahresdurchschnitt zu gehen und dann 1/12 anzulegen und dort von 2 oder 3 Prozentpunkte zu nehmen. Das andere mit Perspektive und Planbarkeit ist für mich auch vielleicht wirklich sich so eine Art Etappenfahrplan hinzulegen. Ich meine, unsere französischen Kollegen haben das auch gerade gemacht, der Herr Macron, wann könnte wieder was stattfinden? Das gäbe, glaube ich, auch eine gewisse Sicherheit. Frau Kastner und Herr Tressel hatten sich auch noch erkundigt nach dem Thema Digitalisierung, andere Formate, Stichwort hybride Events. Ja, in der Tat, glaube ich, muss man anerkennen, Messen sind ja die Branchenplattform für die jeweilige Branche, meist auch in unserem Land international. Und da gab es in den vergangenen Wochen und Monaten natürlich eine ganze Reihe an kreativen und innovativen Lösungen, zumindest diese Communities in den Austausch zu bringen in Form von hybriden oder meist auch virtuellen Formaten, alleine schon eben halt, um den Kontakt untereinander nicht abreißen zu lassen, der ja auch so wichtig ist für die jeweilige Branche. Da tauscht man sich ja aus, da gibt es ja auch gemeinsame Interessen, Probleme zu lösen. Wir haben ja auch in der Welt noch andere, sage ich mal, Themenfelder, die einer Lösung bedürfen, wenn ich nur an Klima, Umwelt und Mobilität denke, aber auch darüber hinaus. Und deshalb sind solche Veranstaltungsformate jetzt sehr hilfreich. Für die Zukunft erwarten wir auch zunächst, dass vor allem natürlich hybride Formate eine größere Bedeutung erlangen. Alleine schon vor dem Hintergrund, dass natürlich, wenn wir in unserem Land, und die Bundesregierung hat ja für Messeteilnehmer einen guten Korridor geschaffen, um nach Deutschland einzureisen, sowohl für ausstellende Unternehmen als auch für Messebesucher. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch die Perspektive auf Deutschland. Und wenn ein asiatisches oder ein südamerikanisches Land Deutschland als Risikogebiet definiert und eben halt eine verpflichtende Quarantäne von 10 oder 14 Tagen vorsieht, dann werden sich auch Geschäftsreisende überlegen, ob sie halt, obwohl sie nach Deutschland reisen könnten, das machen, weil sie eventuell in ihrer Heimatregion mit anderen Formalitäten oder anderen Restriktionen wieder in Berührung kommen. Und gerade vor dem Hintergrund sind natürlich hybride Events und die Möglichkeit, sich virtuell zuzuschalten, das Maß aller Dinge, gerade jetzt für diese Zeit, wo wir eben halt vielleicht noch nicht über flächende Impfung sprechen. Perspektivisch, glaube ich, hat die klassische Präsenzmesse nach wie vor seine Zukunft und ihre Berechtigung. Denn für viele Branchen, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, wenn Sie jetzt mal an Kosmetik denken oder an Nahrungsmittel oder an Getränke, Sie können diese Dinge, wo es um Geschmack, um Geruch etc. geht, nicht einfach virtuell irgendwie darbieten. Dazu brauchen Sie schon den Kontakt. Und wenn es eben halt auch um Weltleitmessen geht, haben Sie eben halt auch zwischen Argentinien und Osaka das Problem der Zeitzone. Sie müssen das dann eben halt auch vernünftig takten. Und da ist es dann doch für die meisten sehr viel besser, sich einmal für wenige Tage an einem Ort zu treffen, um sich vernünftigerweise auszutauschen. Was hilft uns beim Thema Digitalisierung? Das sind sicherlich auch die Dinge, die uns ganz allgemein als Volkswirtschaft beim Thema Digitalisierung umtreiben, nämlich dass wir 5G haben, stabile Netze, denn auf so einer Messe sollen ja auch im Rahmen von IoT oder Automatisierung Dinge gezeigt werden. Dafür braucht man eben halt die entsprechenden Bandbreiten. Und das andere ist natürlich auch, wir bekommen dort ganz andere Felder auf einmal mit, wo wir bisher in der Messewirtschaft noch nicht mit konfrontiert waren. Wenn Sie zum Beispiel Streaming Ihrer Veranstaltung anbieten, da kommen Sie halt in andere Rechtsfelder, als es bisher der Fall war. Und auch hier wäre einfach Unterstützung dann notwendig, damit das auch in Zukunft möglich ist. Ich glaube, das waren alle Fragen an mich. Ich bedanke mich für die Fragen und falls ich noch eine Antwort schuldig geblieben bin, einfach nochmal nachhaken, bitte. Danke.
Herzlichen Dank, Herr Holtmeier. Ich sehe zumindest keinen Aufschrei hier in diesen Reihen. Also Sie scheinen alle Fragen beantwortet zu haben. Dann darf ich als nächstes Frau Jarabek das Wort erteilen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Fragen. An alle wurde ja gerichtet die Frage nach dem Unternehmerlohn. Da kann ich an der Stelle auch noch mal verweisen. Herr Wallreich hatte es auch schon gesagt. Also natürlich würden wir das auch begrüßen, wenn es dazu kommt. Wir haben dazu auch konkret den Vorschlag gemacht mit einem Zuschuss von 2.500 Euro für selbstständige Unternehmer. Ich sage aber an dieser Stelle auch nochmal oder betone, ich habe es vorhin auch gesagt, wir Veranstaltungshäuser sind natürlich eher in so einer Scharnierfunktion. Das heißt, gerade die kommunalen Häuser sind da nochmal ganz anders aufgehängt und sind aber abhängig von all denen, die bei uns ein- und ausgehen. Also für jegliche Veranstaltung, die können wir nicht alleine machen. Wir brauchen den Veranstalter, wir brauchen aber auch diverseste Dienstleister, die für eine Veranstaltung tätig sind. Also insofern unterstützen wir auch alle Forderungen und Hilfsbedürftigkeiten der anderen, weil nur gemeinsam können wir auch wieder zu einem guten Veranstaltungsgeschäft zurückkehren. Liebe Frau Hiller-Ohm, konkret zu der Frage, wie sieht es bei den kommunalen Häusern auch aus? Wo gibt es da Nachbesserungsbedarf? Also zunächst habe ich ja auch eingangs gesagt, sind die Häuser erstmal in der Kommune aufgehängt. Aber daher habe ich jetzt auch nochmal Wert darauf gelegt, zu zeigen, dass also gerade jetzt im nächsten Jahr vielfältige Herausforderungen auf die Kommunen zukommen werden. Nicht nur unsere Häuser, sondern was im Handel passiert, was im ÖPNV passiert, Häfen, wenn Kommunen Häfen haben, etc. Also insofern sind wir da nur ein kleines Rad im Getriebe, aber eben auch ein sehr, sehr wichtiges. Und insofern braucht es da aus meiner Sicht auf jeden Fall auch Bundeshilfen, wenn eben die Länder auch alleine nicht mehr klarkommen. Weiterhin sehen wir Nachbesserungsbedarf. Also erstmal freuen wir uns, dass wir in der Novemberhilfe zum allerersten Mal die öffentlichen Unternehmen auch integriert worden sind. Also insofern ist es für uns da auch sehr wichtig, dass eben die Antragsberechtigung da ausgeweitet wird und dass das auch künftig der Fall sein wird im dritten Überbrückungspaket. Und Herr Holtmeier hat das auch schon angesprochen, dass wir auch für bessere Planbarkeit eine Art Ausfallfonds benötigen, weil auch hier ist es jetzt jeden Tag an der Tagesordnung gewesen. Man hat irgendwas geplant, es sind Materialien bestellt worden, es werden die Lieferketten angeschoben und dann wird plötzlich doch wieder abgesagt und die Unternehmen bleiben auf Kosten, manchmal auch durchaus hohen Kosten sitzen. Also insofern wäre es da sehr sinnvoll, in diese Richtung auf jeden Fall weiterzudenken. Und da stehen wir auch gerne weiterhin für Unterstützung zur Verfügung. Ich möchte am Ende noch mal kurz darauf hinweisen, dass gerade jetzt womöglich gerade die Veranstaltungshäuser eine ganz neue Funktion einnehmen werden. Aus meiner Sicht eine sehr wichtige gesellschaftspolitische, nämlich Impfzentren werden. Und da werden wir jetzt in der nächsten Zukunft zeigen, wie kurzfristig, wie flexibel, wie gute Hygienekonzepte es gibt, weil die natürlich jetzt auch für ein Impfzentrum natürlich greifen müssen. Und an dieser Stelle bin ich da durchaus dankbar, dass wir, wenn wir schon keine Veranstaltung in dem Umfang haben, aber diese Funktion jetzt auch einnehmen können. Ich halte das für sehr, sehr wichtig und für möglich auch ein wichtiger erster Schritt für ein Wiederanlaufen der Veranstaltungswirtschaft. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Jarabek. Last but not least, Herr Ritter, bitteschön.
Ja, herzlichen Dank. Erstmal so eine Grundbemerkung zur Legitimation von Zahlungen. Wir Schausteller haben seit Jahrhunderten oder seit Jahrzehnten oder seitdem es die moderne Gewerbeordnung gibt, die ja aus den Marktprivilegien entstanden ist. Also die Gewerbeordnung ist ja nicht dazu da, das Gewerbe zu reglementieren, sondern zu schützen. Das ist die Gewerbefreiheit, die auch im Grundgesetz festgeschrieben ist, sogar die Freiheit der Berufsausübung. Aber das wäre ein Sonderthema, jetzt das zu diskutieren, wie weit das legitimiert, diese Berufsausübung eingeschränkt ist. Aber zu bemerken ist, dass sämtliche Kosten, die entstehen durch die Veranstaltung einer Kirmes, eines Weihnachtsmarktes, einzig und allein durch die teilnehmenden Schausteller finanziert werden. Ob das die Aufstellung eines Baucontainers für die Polizeiwache ist, die Taktung des öffentlichen Nahverkehrs, die erhöht wird, die Reklame, die Werbung, Strom, Wasser, Abwasser, das Abschießen eines Feuerwerks etc. etc. bis hin zu den sogenannten Overhead-Kosten, weil 90% der Kirmessen und Volksfeste, Weihnachtsmärkte werden öffentlich-rechtlich veranstaltet. Also von sogar das Münchner Oktoberfest, keine Agentur, sondern das Verkehrsamt der Stadt München oder die Ordnungsämter, die Marktämter wie Hamburger Dom oder Bremer Freimarkt werden öffentlich-rechtlich veranstaltet. Und da gehen sogar die Overhead-Kosten dann auf Lasten der Schausteller, wenn der Mann im Ordnungsamt in der Stadt Herne, der die Granger Kirmes organisiert, einen neuen Schreibtisch bekommt, geht das aus dem Kirmesetat. Und so eine Granger Kirmes, da werden mal 1,5 Millionen den Schaustellern abgenommen, auf meinem Weihnachtsmarkt in Essen 1,3 Millionen den Schaustellern abgenommen und so geht es durch die ganze Republik. Von daher sind wir gar nicht bange, mal zu sagen, jetzt muss es mal andersrum gehen. Wir Schausteller haben seit Jahrzehnten klaglos eingezahlt, weil das eben unser Arbeitsplatz ist, aber eben auch Spaß und Freude für die Gesellschaft, 1200-jährige Tradition und Brauchtum. Und jetzt muss es auch mal andersrum gehen. Wenn wir dieses Brauchtum erhalten wollen, dann brauchen wir diese Hilfszahlung. Und ein Appell damit verbunden, bitte auch über die Touristiker, die öffentlich-rechtlichen Veranstalter haben zum Teil bange, jetzt schon muss nach Ausschreibungsrecht müssen die Kirmessen für das nächste Jahr ausgeschrieben werden. Die Schausteller müssen sich bewerben und viele haben Bange, weil sie nicht genau wissen, unter welchen Voraussetzungen die Kirmessen veranstaltet werden können, diese Ausschreibung vorzunehmen und schieben und schieben. Da kann alleine aus rechtlichen Gründen der versäumten Ausschreibung dann die Durchführung der Kirmessen vielleicht im nächsten Jahr oder Volksfeste, Weihnachtsmärkte dann gefährdet sein. Also wäre es wichtig, auch so in der Touristiker von Ihnen heraus da mal zu appellieren, Städtetag, Gemeindebund, bitte ermutigt die Städte und Gemeinden, ihre Kirmessen zu planen, egal unter welchen Voraussetzungen. Denn wir hatten ja in diesem Jahr auch schon die Möglichkeit der sogenannten temporären Freizeitparks. Man hatte ja den regulären Freizeitparks gestattet, aufzumachen. Zum Beispiel Europapark Rust hatte von der gleichen Firma wie wir ein Hygieneschutzprogramm sich erarbeiten lassen, Projekt M aus Frankfurt, und durfte die letzten Monate mit 20.000 Besuchern am Tag spielen. Und hat man gesagt, so damit es keine Gleichstellungsklage gibt, gestatten wir den Schaustellern mal temporäre Freizeitparks. Und Beispiel Hamm, auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern, 30 Schaustellergeschäfte, 800 Personen Höchstzahl. In Hamm gingen dann die Infektionszahlen hoch. Und was hat man gemacht? Die Infektionszahlen gingen ja hoch, weil es dann private Großhochzeitsfeiern waren, die dafür verantwortlich waren. Aber zur Bekämpfung hat man dann diesen temporären Freizeitpark geschlossen. Und genau wie wir es eben schon gehört haben, die mit Schutzprogrammen, mit anderen Dingen dann gesicherten Veranstaltungen waren einfach eigentlich auch in Hamm oder in Bremen oder wo auch anders die sicherste Fläche in der Stadt. Und da hat man mal eben das Grundgesetz auf den Kopf gestellt und hat die Unschuldigen bestraft mit Berufsausbot, Verbot und die privaten Verursacher. Ja, das ist ja das angekündigte Nachverfolgen, ist ja dann wohl mehr im Sande verlaufen. Also von daher bitte die öffentlichen Rechtlichen auffordern, dass sie schon in die Kirmes-, Volksfest- und Weihnachtsmarktplanung für das nächste Jahr hineingeht. Eventuell, wenn es dann in drei Teufelsnamen sein muss, mit Zaun drum und namentlicher Rückverfolgung, wie es bei diesen temporären Freizeitparks gewesen ist. Dann zu den konkreten Fragen. Frau Kastner von den Linken hat ja freundlicherweise gefragt, wie sieht es dann hier aus mit dem sogenannten Unternehmerlohn? Also wenn Sie sich wirklich an diesen Begriff Lohn dann stoßen, meine Damen und Herren, dann sagen Sie doch einfach Unterhalt oder Privatentnahme, denn alle Hilfsmaßnahmen bis dato dienen ja nur dazu, Betriebskosten in Anrechnung stellen zu können. Und liebe Gabriele, da kommen wir dann doch in den Bereich des Gnadenaktes. Denn wenn wir statt Unternehmerlohn in Arbeitslosengeld 2 geschickt werden soll, das funktioniert ja nur so lange, wie in Form eines Gnadenaktes die Vermögensprüfung ausgesetzt ist. Und diese Vermögensprüfung ist nur ausgesetzt bis dato, bis Ende Dezember. Und dann wird an allgemein gefragt, was ja schon im Sommer öfter mal passiert ist, von Leuten aus dem Jobcenter, die also diese Aussetzung der Vermögensprüfung wohl nicht mitbekommen haben, dann sagen die, ja, Sie haben doch eine Zugmaschine, Sie haben doch einen Eiswagen, Sie haben doch eine Mandelbude. Dann verkaufen Sie doch erstmal die Mandelbude und dann können Sie den Kühlschrank für Ihre Familie voll machen. Aber das ist ja das Aberwitzige oder Schizophrene. Erstmal kann ich nichts verkaufen, wenn auf der ganzen Welt Kirmes und Volksfest verboten ist, ist kein Markt dafür da. Dann kauft keiner ein Karussell oder eine Wurstbude. Und dann natürlich, wir wollen nicht in die Hängematte. Wir wollen mit eigener Hände Arbeit, wollen wir malochen und unser Geld verdienen. Das ist seit Jahrhunderten so. Und von daher brauchen wir unsere Betriebsmittel. Die müssen auf dem Hof stehen, in der Halle. Und im Moment, wo eben Hygieneschutzprogramme, Impfung oder weiß der Deibel, was daherkommt, dann wollen wir wieder losmachen, mit eigener Hände Arbeit, Geld verdienen und raus aus den Förderungen. Aber solange ihr, liebe Politiker, und es ist ja leider politisch nun veranlasst, uns ein Berufsverbot aussprecht, dann müsst ihr uns auf der anderen Seite Alimente bezahlen. So, und dann war noch die Frage vom Herrn der AfD, ob ich von der Bundesregierung eine Antwort erhalten hätte, ob die Novemberhilfe automatisch in den Dezember hineingeht. Nein, Die Frau Merkel hat mich nicht angerufen, auch der Herr Braun hat mich eigentlich angerufen, auch nicht der Herr Scholz oder Herr Altmaier. Aber wir hatten durchaus Kontakt mit der Arbeitsebene im Finanz- und Wirtschaftsministerium und auch mit entsprechenden Staatssekretären. Und da war die erste Antwort darauf, wie wir dargelegt haben, dass der November für uns ein schwacher Monat ist, dass für uns also eigentlich es wünschenswert wäre, wie bei den Solo-Selbstständigen dann diese Jahresmischkalkulation einzubringen. Das geht schon mal nicht, weil die Europäische Union dort im Ausschuss der Subventionskontrolle dann Einspruch erheben würde, dass also der deutsche Schausteller dann vielleicht eine Hilfe bekommt und der in Lissabon in Portugal nicht. Von daher sind wir also sehr dankbar, dass zumindest jetzt im Ministerpräsidentenpapier für die jetzt wohl noch laufende Sitzung zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten drinsteht, dass also die Novemberhilfe auch in den Dezember hineingehen soll und aus vorgenannten Gründen schon. Der Dezember ist ein starker Monat, dort laufen die Weihnachtsmärkte, im November nein, im Schnitt laufen oder beginnen die Weihnachtsmärkte immer nach Toten Sonntag. Wir hängen ja in jedem Bereich am römisch-katholischen Kalender. Unsere Saison geht von Ostern bis Erntedank, Osterkirmes, von Leichnamskirmes etc., Allerheiligenkirmes, brauche ich glaube ich nicht näher ausführen. Von daher wäre für uns also diese Verlängerung in den Dezember sowie mit der Novemberlösung sehr, sehr wichtig, weil für uns Schausteller im Gegensatz zu anderen Branchen, wie zum Beispiel bei den Clubs, haben wir ja gerade gehört, dann eben ein schwacher Monat ist, wo wir uns eigentlich auf den Weihnachtsmarkt vorbereiten mit Aufbau, mit Einkauf von Waren, mit Renovieren etc. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Ritter, für die Ausführungen. Dann schaue ich hier in die Runde. Gibt es weitere Wortmeldungen für Fragen? Das sehe ich momentan nicht. Dann möchte ich an dieser Stelle Ihnen allen, die als Sachverständige heute bei uns waren im Ausschuss, nochmal ganz, ganz herzlich danken, dass Sie uns aus der Praxis berichtet haben, dass Sie nochmal auf die einzelnen Aspekte aufmerksam gemacht haben und dass Sie heute da waren und auch Ihre Zeit geopfert haben, um uns hier diesen Einblick zu gewähren. Und ich glaube, ich kann im Namen des ganzen Ausschusses Ihnen zusagen, dass sich der Tourismusausschuss fraktionsübergreifend für Sie und für die ganze Branche einsetzt und dass wir uns wirklich alle, glaube ich, darauf freuen, wenn wir das nächste Mal nicht hier sitzen in der Videokonferenz, sondern wenn wir irgendwie gemeinsam über ein Volksfest laufen können, uns vielleicht auf einer Messe treffen oder auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein genießen können. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, für Sie und für alle angegliederten Unternehmen Ihrer Verbände, für Schausteller etc. pp. Alles Gute und Ihnen allen schönen Abend.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, danke schön. Das wünschen wir Ihnen auch.
Danke sehr.
Danke. Tschüss.
Alles Gute.
Alles Gute.